So, moin moin zusammen. Wir werden heute wieder ein bisschen jammen und ich habe mir mal so, ich würde sagen, nicht die aktuellsten, aber die 10 Folgen angeschaut auf Gravitas mit den meisten Einschaltquoten. Und das Witzige ist, ich sage jetzt mal, 80% ist nur Kontextatmung. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt die gute Pauli am Start habe. Und wir haben uns schon vorher geeinigt, beziehungsweise wir haben uns nicht geeinigt. Ich habe zu dir gesagt, wir müssen über Atmung sprechen, dass wir da heute ein bisschen jammen werden. Mein persönlicher Wunsch ist, das hatte ich dir ja auch gesagt, so lass uns nochmal vielleicht die Leute A mitnehmen, die vielleicht noch nicht die Berührung mit dem Thema Atmung, so wie wir beide das kennen, gemacht haben, dass wir die nochmal so ein bisschen inspirieren können und vielleicht die, die schon Schnittmenge hatten damit, mit dem Thema, vielleicht noch mehr ein bisschen zu hucken, in welche Richtung es für diese Menschen gehen kann. Pauli, erstmal schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich nochmal vor, wer und warum bist du?
Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand auch einfach so unsere Initiativbegegnung auf dem Wochenende so schön, weil man sich da gleich so persönlich kennenlernen konnte. Das ist natürlich irgendwie ganz cool. Oft hat man es ja immer andersrum, dass man sich erstmal so online trifft. Und wir hatten jetzt ja doch irgendwie gleich sehr den persönlichen Kontakt. Also vielen Dank für die Einladung. Und ja, wer bin ich? Ich komme aus dem Hochleistungssport. Bin ehemalige professionelle Tänzerin, musste dann aufgrund von einer Verletzung den Beruf oder den Traum aufgeben und hatte dann einen coolen Physiotherapeuten, der mich in Anführungszeichen nur mit Übungen schmerzfrei bekommen hat. Und das war für mich ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, mega cool, das möchte ich auch können und weitergeben können. Und habe mich dann eben, ja, habe so ein bisschen die Seiten gewechselt, habe nochmal studiert und mich eben, ja, weiterentwickelt als Personal Trainerin. Und in erster Linie eigentlich, glaube ich, um über mich selber zu lernen und habe dann gemerkt, okay, cool, irgendwie kann ich das auch sehr gut weitergeben. Und vor allem habe ich gemerkt, dass viele einfach genau die Struggles und Schwierigkeiten haben, die ich habe. Und das wiederum hat mich halt auch inspiriert, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich da so irgendwie auch, ne, weil der Physio hat mir mega geholfen, aber dann war das auch irgendwie zu Ende und dann war es so, ja, okay, und jetzt bist du wieder alleine und jetzt mach mal irgendwie. Und es war so, ja, keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Und so dieses irgendwie auch alleingelassen, Gefühl, dass man sagt so, hey, wie komme ich denn jetzt hier eigentlich weiter? Merke ich halt auch, dass ganz viele Menschen das haben. Und das war für mich auch so ein bisschen so eine Inspiration, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte genau den Menschen helfen, die so enttäuscht sind vom Gesundheitssystem, die irgendwie merken, mit diesen 0815-Lösungen komme ich nicht weiter. Aber ich möchte nicht mit Schmerzen leben. Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich kann Dinge nicht. Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich bin zu schwach für was. Und genau, das ist eigentlich so ein bisschen mein Weg. Und jetzt bin ich selbstständige Personal Trainerin seit 4 Jahren, arbeite aber schon auch seit meinem dualen Studium. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon seit 7 Jahren Personal Trainerin. Und ja, habe mich, also mein Schwerpunkt ist definitiv Ursachenfindung und eben Atmung, die für mich einfach die tiefste Ebene von Bewegung ist, wo meiner Meinung nach einfach alles drauf aufbaut. Und ja, bin jetzt gerade dran, mein eigenes Studio zu planen und einfach versuchen, bessere Lösungen anzubieten für Leute, die sich in der Gesundheitsbranche irgendwie alleingelassen fühlen.
Das ist super spannend. Darf man da nachfragen, mit welchem Struggle du da zu tun hattest, in der Phase, wo du getanzt hast?
Genau, also Tanzen ist ja immer dieses Beweglichkeitsthema, weil im Endeffekt baut ja alles auf wirklich Überbeweglichkeit auf. Und das Problem ist, dass du natürlich dadurch kraftübertragungstechnisch nicht so richtig gut aufgestellt bist. Und dementsprechend ist es so, dass du halt relativ schnell auch mit Schmerzen zu tun hast, die aber natürlich nicht wirklich beachtet werden können, weil du musst einfach weitermachen, weil du musst Leistung bringen, sonst wirst du ausgetauscht. So. Und die Hilfe ist eigentlich nicht da, weil erstens mal die Ärzte, die Orthopäden sich auch mit dieser spezifischen Belastung überhaupt nicht auskennen. Und auch einfach, weil dann ja immer eher so dieses ist, ja, du musst halt jetzt ein bisschen ausruhen, du musst halt irgendwie ein bisschen das und dies machen. Und es waren alles Sachen, die konnte ich nicht machen, weil es war so, hey Leute, ich muss trainieren, ich muss Leistung bringen. So, ich kann jetzt hier nicht Pause machen. Und einfach so dieses, ne, mit dieser speziellen Belastung umzugehen, dauernd Leistung bringen. Also ich glaube, es ist auch gar nicht so viel anders als in anderen Hochleistungssportarten. Es ist halt nur noch mal krass dieses Beweglichkeitsthema. Und wir werden halt zu Hochleistung aufgefordert, ohne aber die Tools an die Hand zu bekommen. Also im Tanz ist es wirklich noch super oldschool. Du wirst einfach trainiert wie vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Die Lehrer, die Trainer haben 0,0 Wissen, was irgendwie trainings- und biomechanisch und so abgeht. Das ist einfach nur, die bringen, also die geben das weiter, was sie gelernt haben. Hm. Na, das heißt, das du musst ja Hochleistung bringen, hast aber keine, also kriegst nichts an die Hand, wie du Hochleistung bringst.
Hm, hm. Da wird wahrscheinlich auch viel ausgesiebt, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also dass am Ende des Tages bei den Pros auch wirklich nur so die Creme de la Creme übrig bleibt, die vielleicht noch nicht durchgeschrottet worden ist.
100%. Das ist bei den Chinesen. Ja, ja. Also wirklich, 100%. Und das ist halt genau der Punkt, weil im Endeffekt, es kommt so viel nach, dass es halt auch eigentlich egal ist, wenn was auf dem Weg kaputt geht, so, weißt du? Mhm. So, dann fällt halt einer raus, dann kommen halt 15 nach und dementsprechend ist so der Need, dass quasi gesunde und starke TänzerInnen sozusagen gebaut werden, blöd gesagt, ist gar nicht da, weil einfach, das ist ein bisschen auch wie im Fußball, der Durchlauf ist halt so groß, dass die Leute halt sagen, hey, es hat schon immer so geklappt, machen wir einfach weiter so.
Crazy. Was hat denn der Physio mit dir gemacht dann?
Ja, das ist so im Nachhinein so voll die simplen Sachen und ich glaube, das hat bei mir auch einfach deswegen so gut angeschlagen, weil ich halt so bisher so gar keinerlei Übungen in die Richtung gemacht habe. Also das waren wirklich so ganz einfache Hip-Shift-Geschichten und einfach Kräftigung von wirklich Hüftmuskulatur, von Beinmuskulatur. Also einfach wirklich so aus der heutigen Sicht total simple Sachen, die aber einfach dazu geführt haben, dass mein Becken in eine bisschen bessere Position gekommen ist und dadurch einfach Pinch oder diese wirklich verkantete Gefühl in der Hüfte einfach gelöst hat. Mhm. Und das Witzige ist auch, dass aus meiner Sicht heute glaube ich auch gar nicht, dass ich wirklich, weil meine Diagnose damals war Hip Impingement und aufgrund von einer Hüftdysplasie. Mhm. Und aus meiner heutigen Sicht weiß ich oder bin ich mir relativ sicher, dass ich einfach nur in einem fetten Muster drinne steckte. Mhm. Und deswegen halt mein Femur so krass nach vorne gepanscht war, dass das aussah wie eine Hüftdysplasie. Mhm, ne? Okay. Weil ich jetzt keinerlei Beschwerden mehr habe und einfach Dinge machen kann, die ich nie konnte, einfach nur, weil ich meinen Körper besser verstehe und weiß, was ich tun muss, um den dementsprechend zu stärken und zu stabilisieren und auszurichten.
Mhm. Femur nochmal für die, die nicht wissen, was ein Femur ist, ist quasi der Oberschenkelknochen.
Ja.
Was ich jetzt ganz spannend finde, da kommt so ein Hochleistungswesen wie du daher, hast Einschränkungen durch diese Spezifizierung in Bewegung, gepaart vielleicht mit den physiologischen Bedingungen, die du schon mitgebracht hast. Und dann hast du halt eben diese Schmerzsymptomatik gehabt. Wie auch immer das dann halt benannt werden kann. Genau, du hast es ja gesagt, die damalige Diagnose war halt eben dieses Hüftimpingement. Und dann kommt ein Therapeut, macht mit dir, weil du es schön gesagt hast, nur so Basissachen.
Auf einmal
sagt der Körper aber, ey, geil.
Ja.
Damit. Ich löse dir jetzt mal wieder den Schmerz oder diese Dekompensation. Eine Dekompensation ist am Ende des Tages ja nichts anderes wie der Wunsch des Körpers nach einer Verhaltensveränderung. Also mach das bitte nicht mehr.
Ja.
Die Möglichkeit hattest du nur nicht gehabt, weil du musstest halt performen. Das war halt dein Job.
Ja.
Was ich daran halt immer so geil finde, wir müssen halt nicht unbedingt so die abgefahrensten, crazy Sachen machen oder Methoden verfolgen. Manchmal sind es tatsächlich nur so Basics, die zumindest im ersten Step helfen können, ob sie dann das grundsätzliche Muster, womit der Körper irgendwie gerade struggelt, komplett aufheben, ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja.
Aber oftmals, so erlebe ich das halt, do your fucking basic stuff,
fertig aufs Ende. Ja, 100%. Und vor allem, weißt du, das Ding ist auch, ich glaube, das ist das, was wir zwar ja auch so ein bisschen gesprochen hatten auf dem Wochenende, wenn du halt den Körper verstehst und weißt, wo du ansetzen musst, dann würde ich nämlich doch sagen, dass auch Basics eben reichen, um Muster zu verändern. Nur das Problem ist halt, oder was heißt das Problem? Die Schwierigkeit ist, du musst halt brutal viel verstehen, um dann die Basics an die richtige Stelle zu bringen. Und ich glaube, da, das ist halt so dieses Ding, weil am Ende sind es die fucking Basics, aber dahinter sitzt halt eine fucking Komplexität, die wir halt nicht auslassen können. Und ich glaube, das ist das, was halt oft, wo es oft ein bisschen schwierig wird, weil es immer so dieses so, ja, jetzt macht es halt mal nicht so kompliziert. Aber das Ding ist, wir brauchen diese Komplexität, um wieder zurückzukommen zur Simplicity. Weil ja, ohne Complexity ist die Simplicity halt nicht so wertvoll, weißt du?
Ja, ist ein wichtiger Punkt, da werden wir wahrscheinlich gleich eh nochmal drauf eingehen, weil das war auch das, was mir bei dir ja aufgefallen war bei diesem Trainer-Meeting. Ne? Nochmal für die, die es nicht mitbekommen hatten, wir hatten inspiriert von oder initiiert von Johanna in, wo war das denn nochmal? Irgendwo St. Andreasberg im Harz. Hatten wir so einen kleinen, ich glaube wir waren 10, 12 Leute oder sowas. Ein kleines Trainer-Meeting. Da waren halt eben Coaches dabei, Therapeuten, Therapeutinnen, Trainer und Sportwissenschaftler und so weiter und so fort. Und wir haben uns da mal so ein bisschen ausgetauscht. Das ging nicht ganz so deep, wie wir uns das, glaube ich, alle im Vorfeld versprochen hatten, aber es war gar nicht nötig, weil dafür hatten wir eben ganz andere Essenzen, wie zum Beispiel genau das, was du eben sagtest, so okay, wenn ich, du hast es gerade schön gesagt, diese Einfachheit der Dinge richtig platzieren will, da muss ich erstmal durch diesen Dschungel von Komplexität gehen und vielleicht erstmal den roten Faden aufdecken. Was ist denn das, was der Körper so braucht? Ne? Weil wie soll ich das denn sehen, wenn ich niemals komplex gewesen war?
Ja.
Wie soll ich denn ermitteln, welches von diesen Basics oder Grundprinzipien des Körpers irgendwo eine Wichtigkeit haben und vor allen Dingen wann, wie du so schön gesagt hast.
Genau.
Der Zeitpunkt ist halt eben wichtig. Das ist auch so eine Erkenntnis, die ich halt eben hatte. Und ich bin, ich glaube, ich hätte noch mehr nerden können, das werde ich auch in Zukunft, aber ich musste dann jetzt auch für mich irgendwo so feststellen, okay, krass, jetzt bist du so viel abgewichen. Und vieles hätte ich vielleicht auch gar nicht gebraucht, aber doch, irgendwie habe ich es doch gebraucht, um zu destillieren.
Ne? Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch immer so Wellen, oder? Also bei mir ist es immer so, ich habe immer so Wellen, wo ich immer so krass in was eintauche und dann so richtig nerde und richtig down the rabbit hole. Und dann brauchst du, finde ich, auch immer wieder so Zeiten, wo du das dann ja auch erstmal in die Anwendung bringst, oder? Weil ich finde kein Wissen bringt dir was, wenn du es halt nicht irgendwie umsetzen kannst. Und deshalb finde ich es auch immer total wichtig, dass das so in Wellen ist, dass man so krasse Nerd-Phase, dann anwenden, Erfahrung damit sammeln, umsetzen, Erkenntnisse, weil wir wissen ja auch beide, hey, Theorie und Praxis ist auch nochmal Welten auseinander. Ne? Ja. Also so dieses genördete Wissen kann halt dann auch in der Praxis wieder komplett anders sein. Und deshalb finde ich es auch immer voll schön, wenn man dann so diese Wellen hat, dann merkt man wieder, oh, das Thema interessiert mich, dann taucht man da wieder ein, dann taucht man wieder auf, merkt, oh, die Praxis ist jetzt wieder ganz anders. Ne? So,
ja, abvoll.
Auch so ein Wechselspiel. Voll.
Vielleicht nochmal für die Zuhörer ganz interessant. Ich habe in Portugal, ich habe ja ein Jahr in Portugal gelebt, vor mittlerweile sind das fast 2 Jahre.
Time is flying.
Hatte ich die Erkenntnis, weil ich mich zugeschüttet habe mit Wissen noch und nöcher. Mhm. Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass es, oder hinterher gemerkt habe, das war Kompensation. Weil viele andere Dinge in meinem Leben nicht so ganz gepasst haben und dann so dieses Mangelding und du bist nicht gut genug und dann habe ich immer mehr gesuchtet und irgendwann habe ich halt gemerkt, boah, du kriegst es kognitiv gar nicht mehr gegriffen.
Ja.
Das war jetzt in meinem Fall so, ne?
Mhm.
Und dann habe ich halt gesagt, ich muss jetzt Detox machen, ich kann nicht mehr lernen. Und dann fing jetzt quasi, und das hat jetzt nahezu 2 Jahre angedauert, fast kaum noch genördet.
Ja.
Natürlich habe ich noch das ein oder andere mit aufgeschnappt und bin so in einem so ein Hintergrundrauschen von Lernen, das gab's noch, aber es war halt nicht mehr so dominant. Und habe 2 Jahre lang nur praktisch genördet dann.
Ja.
Also viel umgesetzt. Und da hatte ich ganz viele Erkenntnisse, die hätte ich durch die Theorie gar nicht bekommen. Und jetzt komme ich erstmal, das passt zu deinen Wellen, jetzt habe ich wieder die kognitive Freiheit zu sagen, jetzt wird wieder genördet. Und jetzt merke ich halt schon, die ersten Bücher, die ich vor 3, 4 Jahren das erste Mal gelesen habe, ich lese die ersten 20 Seiten, denke mir so, oh, das kann der Autor aber so nicht sagen. Also ich fange schon zu interpretieren, vielleicht sogar zu sagen, ich habe ein Buch gerade von Patrick McHugh, wo er sagt, der Brustkorb darf sich gar nicht bewegen.
Ja.
Oder wo ich mir denke, Kollege, ich verstehe deine Intention, vor allen Dingen, wenn es halt um Entstressung des Systems geht, Bauchatmung und, aber wir beide wissen ja, okay, das können wir eigentlich gar nicht so sagen.
Ist halt immer Kontext, ne?
Ja. Ja, genau.
Ja, aber ich finde es auch voll spannend, was du sagst, weil das ist voll der Punkt, oder? Weil ich finde, wie unterschiedlich man auch Sachen wahrnimmt und liest und irgendwie auch aufnimmt in verschiedenen Phasen. Weil das ist halt genau, ich habe das auch ganz oft, dass ich dann irgendwie Bücher wieder in die Hand nehme oder vielleicht auch nochmal einen Call angucke oder einen Podcast oder so höre, wo ich dann plötzlich ganz andere Dinge höre und mir ganz andere Sachen auffallen und ich plötzlich mir ganz andere Fragen stelle, weil ich mich einfach weiterentwickelt habe.
Genau.
Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig und so wertvoll, in Wellen zu lernen, weil ich habe ganz oft auch so das Gefühl, dass es so ein bisschen so dieses, wenn man halt studiert und dann hat man studiert und dann arbeitet man und dann arbeitet man nur noch und entwickelt sich nicht mehr weiter, dann hast du das halt gar nicht. Ne?
Ja,
und das ist
ich.
Ja ganz oft, finde ich, auch so in der Therapie und so, dass dann so, da ist die Ausbildung dann beendet und dann wird einfach gearbeitet. Und das ist, glaube ich, genau, man braucht diese Wellen, um weiterzuwachsen, weil du halt anders Dinge aufnimmst, wahrnimmst, ja, umsetzen und so weiter kannst.
Du ziehst auch andere Puzzleteile raus.
Richtig,
weil du vielleicht auch schon mittlerweile dir ein Bild aufgebaut hast und dann wirst du natürlich immer spezifischer. Das ist ganz witzig, wenn ich mir jetzt so Podcasts nochmal reinziehe. Ich habe jetzt angefangen, mal wieder Podcasts zu hören.
Ja.
Natürlich von MTMT, ist ja wohl klar. Und da ist es so, ich höre mir so einen Podcast raus oder höre mir einen Podcast an und das ist nur noch so, collecten. Ah, okay, krass. Ja, habe ich so noch nicht in der Formulierung gehört. Geil. Passt aber sofort ins Bild. So, mein Bild wird nach einer Session, ob das ein Podcast ist, keine Ahnung, 20 Seiten von einem Buch, sofort klarer. Vorher war das halt so, ich musste dann erstmal irgendwie die Dinge, die ich da irgendwie als interessant fand, vielleicht nochmal nachrecherchieren. Jetzt ist es halt nur so, alles klar, okay, ich sehe das noch schärfer und noch schärfer. Mhm. Jetzt ist dieses Lernen exponentiell. Ich habe so das Gefühl, jetzt nehme ich richtig Fahrt auf.
Mhm.
Weil ich viel besser, das ist ja auch so, ne, Muster erkennen. Darum geht es ja. Es sind genug Daten da. Jetzt kann ich Muster besser, klarer erkennen, differenzieren und, und. Ne?
Voll. Und ich glaube, und deshalb finde ich auch dieses Puzzle-Bild immer so ein schönes Bild, weil genau so ist es. Und ich glaube, der Mensch ist einfach das größte und komplexeste Puzzle, was es auf dieser Erde gibt.
Mhm.
Natürlich auch mit den Tieren. Also das hat man, finde ich, sieht man auch deinen Hunden immer total geil. Wie viel da einfach auch widerspiegelt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, vielleicht einfach Lebewesen sind einfach das komplexeste Puzzle, was man sich nur vorstellen kann. Und das ist halt genau der Punkt so. Wir können uns halt nicht mit einem Puzzleteil zufrieden geben oder mit zwei Puzzleteilen, sondern wir müssen halt, also der Anspruch sollte, wenn wir wirklich, wirklich Menschen helfen wollen, sollte der Anspruch sein, mehr und mehr Puzzleteile zusammenzusuchen, weil wir die, um dann halt wieder, und das ist der Punkt, zu dieser Einfachheit zurückkehren können.
Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, womit wir uns alle in Freude abfinden dürfen. Ich habe heute nochmal bei irgendeinem anderen, habe ich mein Hörbuch reingezogen, und das ist schon klar, aber ich fand es geil, dass das jetzt in mir immer wieder über den Weg läuft. Es gibt nichts Beständigeres als die Veränderung selbst.
Ja.
Und wenn wir uns halt eben dieses ganze Nerd-Stuff angucken, da verändert sich natürlich auch viel, beziehungsweise wir werden auch als Menschheit, gerade in Gesundheitsthemen, immer schlauer, will ich nicht sagen. Doch, können wir so sagen. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Ne? Auch wenn noch super viel im Verborgenen ist, aber es gibt immer mehr so Dinge, die jetzt noch mehr Sinn ergeben, auch im Kontext der Wissenschaft und.
Ja.
Und wir kommen eh nicht drum herum, wir müssen nicht jeden Tag lernen, auch nicht jede Woche, aber dass wir uns stetig diesem Prozess hingeben, weiterzulernen.
Ne? Wenn wir es wollen, wenn wir da bereit für sind und wenn wir, ich glaube vor allem, wenn du halt mit Menschen arbeitest.
Ja.
Oder weil wir arbeiten mit Lebewesen, die diesen ständigen Prozess gehen. Das heißt, wir müssen den Prozess mitgehen, sonst ist irgendwann eine Diskrepanz da, die sich nicht überbrücken lässt.
Was aber auch geil ist, dadurch, dass das ja so komplex ist, das Thema, sagen wir mal Lebewesen, da spielt ja so viel eine Rolle. Und da wird es dir wahrscheinlich genauso gehen, auch wenn jetzt zum Beispiel Leute jetzt zu mir kommen für ein Coaching, heißt es ja nicht so, ich sitze jetzt da wie der Buddha auf dem Berg und ich weiß jetzt alle Antworten, sondern ich lerne ja mit jedem Individuum dazu.
100%.
Ja, das sind vielleicht auch Fallbeispiele dabei, wo ich sage, okay, krass, und das sage ich den Leuten auch, boah, du bist mir ein Rätsel. Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Dinge, die ich als klar erkenne, da kann man noch Potenziale freischaufeln, aber ich kann dir noch nicht irgendwie einen kompletten Avatar von dir erstellen.
Ja.
Ich rede mal gerne von Avataren. Ne?
Ja.
Und das ist dann für mich auch immer spannend, krass, jetzt habe ich da wieder einen Zauberwürfel, den ich dann in irgendeiner Form wieder insofern lösen darf, zusammen mit diesen Menschen, weil ich brauche ja halt eben die Interaktion mit diesen Menschen, um halt eben zu gucken, okay, wie kriegen wir diese Persönlichkeit mit all den Bedürfnissen in die Richtung, wo diese Persönlichkeit sich sehen möchte.
Genau.
Was auch immer das bedeutet, mehr Skills,
ja,
weniger Missempfinden, whatever.
Ja. Ja, und das ist halt auch, finde ich, noch so ein Riesenpunkt, ne? Weil das eine ist ja irgendwie, was sehen wir? Und das andere ist ja aber auch, was macht diese Person aus oder was möchte diese Person? Genau. Ne? Und dann irgendwie, und das ist auch so ein bisschen so, mein Motto ist ja immer, es gibt nicht einen richtigen Weg für alle, aber für alle einen richtigen Weg. Und das ist halt wirklich so ein bisschen dieses Ding, ne? So, jeder wird seinen Weg finden und da können wir unterstützen. Aber jeder wird eben seinen Weg finden und jede wird seinen oder ihren Weg finden, ne? Und das ist eben, finde ich, auch als Coach so wichtig, da nicht sein Ego drauf zu stülpen, sondern zu sagen, okay, das und das weiß ich, die und die Tools benutze ich. Und jetzt schaue ich mal, inwiefern ich dir da Guidance geben kann, um für dich ein Stückchen weiterzukommen, ne? Wir sind ja im Endeffekt auch nur Wegbegleiter und vielleicht ein bisschen Bereiter mit dem, was wir dann irgendwie wissen.
Also quasi so eine Art Lebensabschnitts.
Genau,
Gefährte.
Ja. Im Endeffekt schon. Und ich meine, bei den einen ist es länger, ne? Bei den anderen ist es kürzer. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich so. Und irgendjemand hat zu mir auch mal gesagt, so man wächst in Beziehungen. Und das ist wirklich, wirklich wahr. Ne? Man wächst im Austausch. Und im Endeffekt sind wir ja dann auch nur dieser Austauschpartner, Partnerin, um dann quasi unser Gegenüber wieder ein Stückchen weiterzubringen. Mhm. Und da ist zum Beispiel so, um vielleicht so die Brücke auch zur Atmung zu schlagen, ich glaube, da hat einfach so jeder sein Schwerpunkt, wo er sagt, hey, das ist für mich irgendwie, macht Sinn, da als erstes hinzugucken. Und für mich ist einfach auch, weil du vorher gesagt hast, das, was wir halt im Moment wissen, weil ich finde, einfach Stand jetzt ist die Atmung die tiefste Ebene der Bewegung. Was wir bis jetzt wissen, hey, das kann auch in 2-3 Jahren schon wieder was ganz anderes sein. Neuroscience ist auf jeden Fall very interesting indeed. Aber, und das ist zum Beispiel auch, finde ich, so ein Punkt, warum sollten sich Leute mit Atmung beschäftigen? Und da, finde ich, sind zwei Riesenpunkte. Punkt Nummer eins ist, die Atmung ist die einzige Möglichkeit, direkt aufs Nervensystem einzuwirken. Mhm. Und alleine deswegen ist schon so, people start breathing. Weil das ist so, das ist eigentlich was automatisch passiert. Aber wenn wir Bewusstsein drauflegen, können wir zu 100% unser Nervensystem beeinflussen. Wie geil ist das?
Das ist schon crazy.
Weil ich meine, ne, wir sprechen hier alle von Stress und Pipapu und Motivation und blablabla. So, Nervensystem. Nummer eins und Nummer zwei ist, meiner Meinung nach, auch da streiten sich ja die Geister, aber Atmung formt die Körperhaltung. Ne? Und das ist auch ein Riesenpunkt. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wenn Atmung die Körperhaltung formt oder auf jeden Fall ganz viel darauf einwirkt, dann können wir die Atmung auch dazu nutzen, ja, das zu verändern. Das heißt, alles, was wir verändern wollen, beginnt mit der Atmung.
Mhm. Das ist ja eigentlich vielleicht schon, wenn man die Schwerkraft mit dazu nimmt, vielleicht auch leichter nachvollziehbar. Ne?
Ja.
Weil was vielen halt nicht so bewusst ist, und das war dann, als ich das verstanden habe, so dieses Grundprinzip Blasebalg, ne, dass wir nicht grundsätzlich einfach nur atmen und ja, dann haben wir halt unseren Stoffaustausch, sondern ja, was passiert denn da? Wo passiert denn ein Unterdruck? Wo ist dann ein Überdruck? Ne? Was passiert mit der Brusthöhle? Was passiert mit der Bauchhöhle? Ne? Und am Ende des Tages ist unser ganzer Rumpf, also angefangen eigentlich von der Mundhöhle oder Nasenhöhle bis zum Becken oder Beckenboden sogar, also bis zum unteren Rand des Beckens, da ist ja alles in Bewegung. Und das überträgt sich ja eigentlich auch auf die Peripherie, also auf die auf das angehangene Skelett, ne? Also hier auf Arme und Beine.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt halt weiß, nehmen wir mal das Beispiel, die reine Bauchatmung, es gibt eigentlich nicht immer die reine Art von Atmung per se, ne? Aber wir sagen jetzt mal, das kann man sich jetzt vorstellen, ich atme jetzt mal in den Bauch, beziehungsweise ich atme jetzt ein, die Lungen weiten sich aus und die Organe werden runtergedrückt und ich lasse sie eher nach vorne Richtung Bauchnabel expandieren. Dann verändert das natürlich die Zug-Druck-Verhältnisse von Muskulatur im Kontext der Schwerkraft. Ich bleibe jetzt mal im Stehen. Und natürlich hat das dann Einfluss darauf, wo dann vielleicht welche Muskeln irgendwie ein bisschen mehr aktiviert werden vom Gehirn, damit ich nicht umfalle.
Ja.
Wenn ich dieses Muster jetzt chronisch habe, also dauerhaft, weil ich jetzt nur in einem Bereich vorzugsweise reinatme, ja, dann habe ich ja schon meine Haltung ja, ja, und die man vielleicht irgendwo auch festhängt.
Genau, und du hast ja auch gerade gesagt, eigentlich sollte sich ja bei jedem Atemzug von oben bis unten alles bewegen. Wenn jetzt aber die Luft durch den Bauch rausgeht, dann ist der untere Teil stillgelegt. Weil das ist ja genau, naja, wenn du jetzt ja quasi die Luft, also wenn du jetzt so diese klassische Bauchatmung, ne, ich schieb die Luft vorne raus, kommt im Becken nichts mehr an.
Richtig.
Das heißt, genau. Das was eigentlich, weißt du?
Ein Leck, dann haben wir ein Leck.
Genau, ne, und das ist genau, ja, warum, und das hatte ich ja letztens in meinem Reel einmal eben beschrieben, weil das ist, ich glaube, dass es gibt eben nicht Brust- oder Bauchatmung, im Idealfall ist es ja immer beides. Mhm. Weil ja eigentlich die Luft von oben nach unten durchtravelt bis in Beckenboden und dann wieder zurück. Und deswegen brauchen wir gar nicht sagen, hey, ich bin Team Bauchatmung oder Team Brustatmung, weil es ist immer beides im Idealfall.
Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend für den einen oder anderen. Das heißt ja nicht, dass ich vielleicht mich fokustechnisch mehr auf die Bauchatmung mal konzentrieren kann oder auf die Brustatmung. Da denke ich jetzt an gewisse Meditationstechniken oder. Das hat dann vielleicht nochmal einen anderen Kontext. Aber wenn
aber das ist dann der Kontext.
Genau, das ist der Kontext. Wenn wir jetzt aber im Alltag bleiben, wir sind halt eben wandelnde Litfaßsäulen, wir sind ja aufrecht laufende Lebewesen, dann ist diese Fragestellung obsolet. Ja, was ist denn richtig? Bauch- oder Brustatmung? Nee, wir brauchen ja beides, weil ich muss mich ja im Senkloch der Schwerkraft irgendwie effizient ausdehnen können, bei der Einatmung und bei der Ausatmung halt eben wieder zusammenziehen können. Damit ich halt mich effizient bewegen kann, weil dann kommen wir nämlich zum Beispiel, und das deswegen liebe ich diese Idee vom Stack, also diese, ich schaffe in der Körpermitte eine Neutralität, da kannst du gleich noch mehr zu erzählen, ich will jetzt nicht alles spoilern, weil ich habe dich jetzt eingeladen, aber ich bin schon direkt gehuckt, so, ich schaffe da so eine Art Neutralität, da macht es uns ja auch leichter, die Diaphragmen zu erreichen, also Zwerchfelder und Beckenboden und es gibt noch mehr, und dann habe ich, was das Thema Neutralität betrifft, ja viel mehr Spektrum in Bewegung, das heißt in alle Richtungen.
Yes.
Und dann wird es halt eben interessant, weil was interessiert mich jetzt die reine Entspannung, wenn ich mich doch Zeit meines Alltages mehr bewege?
Ja, und, und die Frage ist halt, und der Punkt ist halt, ist wirklich ist diese Bauchatmung wirklich eine Entspannung und für was und für wen? Mhm. Und das ist nämlich, weil ich glaube nämlich, wenn wir mehr Neutralität, was auch immer das bedeutet, erreichen und dadurch Bewegung ermöglichen, dann hat das Nervensystem sofort Entspannung. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, weil Bewegungsvariabilität bringt immer Ruhe in den Körper und vor allem Resilienz in den Körper.
Lass mich das mal mit anderen Worten ausdrücken. Das heißt, wenn ich durch gewisse Atemtechniken, bleibe ich mal bei dieser Idee von Neutralität über den Stack.
Ja.
Und das war ja das, was du gesagt hast. Dann habe ich, und beziehungsweise ich ja auch vorher auch gesagt habe, dann habe ich ja mehr Grundlage für mehr Diversität in Bewegung, also viel mehr Bewegung.
Ja.
Aber warum ist das möglich? Weil das Nervensystem sagt, das reagiert ja immer nur auf Sicherheit oder etwas ist unsicher.
Genau. Oh,
du hast mich jetzt in einen sichereren Zustand überführt, so.
Das gebracht. Ich
gebe dir jetzt Bewegungsoptionen.
Ja.
Das heißt, diese Bewegungsoptionen, die dann frei werden, nur deshalb, weil wir dem Nervensystem geschmeichelt haben.
Genau, das zum einen und dann aber auch wieder, wenn wir jetzt wieder zurück zu den Basics gehen, halt ja wirklich auch einfach Position diktiert Funktion, ne? Weil, also ich meine, wenn halt einfach das Becken in der Position festhängt und da nicht rauskommt und wir uns an einem Ende vom Bewegungsstrahl befinden, einfach nur aufgrund von der Position, lass mal die ganze Atmungsscheiße in Anführungszeichen raus, ne? Dann ist ja allein, also das ist ja auch so dieses Ding, ne? Dann klar, wenn du in einer Position feststeckst, kommst du ja nicht unbedingt hin und her. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich finde, das wird auch voll oft falsch verstanden. Neutralität und der Stack ist nicht was, wo wir leben wollen, sondern wo wir quasi eigentlich die ganze Zeit nicht sein wollen, aber was wir brauchen, um wohin zu kommen. Also das ist der Startpunkt, um dann überall hin zu bewegen. Aber das ist nicht so, dass wir jetzt quasi in der perfekten Körperhaltung gestackt durchs Leben stolzieren, sondern das ist nur ein Punkt, um zu bewegen.
Im Prinzip ist es nur eine Körperwahrnehmungskiste. Ein Werkzeug für die Körperwahrnehmung, zur Schärfung.
Ja, gut, es ist ja schon eine Position, aber es ist ein Startpunkt für was und nicht ein ich bleib hier und verbring mein Leben da.
Also wir brauchen Stack in Motion. Wir müssen
genau, 100%.
Die Seele des Stacks überführen in komplexere Bewegung.
Ja, weil das ist eigentlich der Startpunkt für mehr. Aber wenn wir halt da nicht sind, und das ist zum Beispiel ja auch an meinem Beispiel so gut sichtbar, weil du natürlich auch, wenn du ja so einen Hochleistungssport machst und ja sehr einseitig trainierst, aufgrund von dem, was du halt können musst, ne, dann machst du ja immer die gleichen Dinge. Das heißt, du bewegst dich immer mehr in eine Bewegungsrichtung. Und dann kommst du da natürlich, wenn wir jetzt das Prinzip lose it, use it or lose it nehmen, irgendwann nicht mehr raus. Weil wenn ich halt immer nur das Gleiche mache und das andere ja gar nicht mehr mache, dann habe ich es auch irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Das ist einfach tatsächlich auch ein Grundprinzip, was wir nicht wegdiskutieren können. Das heißt, ich bin immer an einem Ende von diesem Bewegungsstrahl, sage ich mal, und verliere dann eben diese Neutralität und verliere damit dann auch alles, was auf dem anderen Ende vom Bewegungsstrahl ist. Und jetzt ist es vielleicht nicht schlimm, ne? Es ist immer so dieses, ist kein Problem, bis es zum Problem wird. Aber es ist halt schon immer die Frage, wie lange macht der Körper das mit, wenn er für jedes Problem nur einen Lösungsansatz hat? Und was wir durch diese Neutralität, finde ich, erschaffen, sind variable Lösungsansätze für verschiedene Probleme.
Voll. Was war denn so die initiale Bewegung mit Atmung? Warum hast du damals gesagt, wann auch immer das war, war das Thema, ich erkenne hier Mehrwert und ich will dann noch mehr reindiven. Was war so der Magic Moment?
Für mich war der Magic Moment, weil ich habe super viel trainiert, ich war super fit in Anführungszeichen, alle haben mich für meine Beweglichkeit beneidet und bestaunt und ich dachte so, okay, ich bin super fit, ich bin super beweglich, ich habe quasi alles, was ich brauche und ich habe trotzdem die ganze Zeit Schmerzen, wie kann das sein?
Und Schmerzen,
also
immer noch Hüfte?
Nacken, okay. Nee, also das Hüfte war dann schon okay, aber es war wirklich so, es waren Schmerzen, also ich habe halt die ganze Zeit mich steif gefühlt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss noch mehr dehnen, ich hatte Kopfschmerzen durch den Nacken, ich hatte irgendwie zwischen den Schulterblättern, ne, so diese klassischen Geschichten, unterer Rücken, immer das Gefühl, meine Beinrückseite ist fest und so weiter und so fort. Und dann war für mich so dieses, okay, irgendwas ist hier komisch, irgendwas kann nicht sein, so. Und bin dann, ich glaube, das war sogar damals tatsächlich über MTMT, so ein bisschen auf dieses Prinzip erstmal gestoßen, Position diktiert Funktion. Und bin dann relativ schnell irgendwann zu PRI gekommen. Und das hat mir einfach total eingeleuchtet, weil das für mich Stand jetzt der Ansatz ist, der am tiefsten fragt, also der halt wirklich am tiefsten an die tiefste Schicht von Bewegung geht. Und mir war relativ schnell klar, hey, irgendwie müssen wir an der Atmung ansetzen, um Ursachen zu finden. Und das ist, und ich war halt so das beste Beispiel, weil bei mir sah alles super schön aus, ich kann alles super gut faken, weil ich einfach super beweglich bin, ich habe ein gutes Körpergefühl, ne, so dieses so, jeder Trainer hat immer gesagt, ja, perfekte Ausführung, aber ich habe mich halt scheiße gefühlt. Ne? Und dann habe ich gemerkt so, und ich dachte auch immer so, ey, ich habe super gute Chorspannung und so und habe, Körpermitte ist mein Ding und so, gar nichts, Pustekuchen. Ne, weil ich halt einfach alles nur festgehalten habe, nur Rectus Strate, also nur immer gerader Bauchmuskel, alles nur zusammengepresst habe, Popo-Squeeze, also wirklich so volles Programm, ne? Und dann hat so meine Reise angefangen, ne? Und dann habe ich halt einfach ausprobiert. Ich bin echt immer so jemand, wenn ich was sehe oder höre, wo ich so merke, hey, das macht Sinn für mich, ne, dann experimentiere ich da erstmal ganz viel an mir selber rum, weil ich finde auch immer so, also in meinem Training lerne ich am allermeisten. Und dann merke ich so, okay, krass, okay, das tut mir gut und dann macht es irgendwie Sinn und dann, ne, und so geht das dann los. Dann versuche ich immer so möglichst an die erste Quelle zu kommen, was dann in meinem Fall irgendwie das PRI auch war, und habe dann noch so ein bisschen, hat mir dann gefehlt, so der Bezug zum Training, weil PRI ja doch sehr, sehr reha-mäßig und doch sehr auch auf der Liege und sehr, sehr, eigentlich eher therapeutisch ist. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Katie Sinclair gestoßen, die halt das auch sehr ins Training reinbringt. Genau, und halt wirklich super viel dann an mir selber ausprobiert und dann halt relativ schnell gemerkt, dass einfach plötzlich meine Schmerzen besser werden. Und es war so, hä, okay, why? Und ne, also dann selber einfach an mir die ganze Journey eigentlich durchgegangen und da dann einfach gemerkt, dass es funktioniert, dass es Sinn macht, dass man krass viel verändern kann und das dann einfach nach und nach weitergegeben, ne, in anderen Menschen erkannt. Und also ich glaube, also ich finde immer so, durch die eigene Schmerzstory lernt man halt immer am allermeisten und hat dadurch, glaube ich, auch die Empathie, sich bei anderen Leuten rein zu versetzen.
Was ist denn das, wo du das Gefühl hast, damit kriegst du vielleicht Menschen, die mit diesem ganzen Atmungsthema noch wenig Schnittstelle hatten, vielleicht sogar gar keine. Was kannst du sagen, oder aus deiner Erfahrung heraus, wie kriegst du Menschen in irgendeiner Form gehuckt, dass sie durch das, was du sagst, sich inspiriert fühlen im Sinne von, oh, das klingt irgendwie interessant, weil sie vielleicht auch gewisse Atemübungen mal gemacht haben, die du ihnen auch zeigst. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, das katalysiert voll? Fokus, keine Ahnung, auf Ausatmen, Fokus auf whatever. Oder Wording XYZ.
Genau, also meinst du jetzt quasi so, dass sie was machen und dann schnell Erfolge sehen? Oder meinst du eher so dieses, ich sag was und dann sind sie, ah ja, okay, klingt interessant?
Sowohl als auch, tatsächlich. Also das wäre die nächste Frage gewesen. Was sind so deine beneficial 3 Atemübungen, die man fast mit jedem machen kann? Natürlich muss man da auch mal differenzieren, was muss man mit dem machen? Wer braucht denn welches Atmungsvitamin, sag ich jetzt mal? Ja. Also wo braucht derjenige Expansion, Kompression? Aber das wäre jetzt die.
Also was ich merke, was immer relativ schnell relativ klar wird, ist, wenn ich mit meinen Neukunden, Kundinnen ein Assessment mache und ihnen anhand von Bildern ihren eigenen Körper zeige und dann, ne, also so ein bisschen Thema Körperschwerpunkt und Körperhaltung. Und da kann man halt relativ easy dann erklären und zeigen, wo zum Beispiel Luft fehlt und warum und was Luft bewirken könnte. Mhm. Und das ist, finde ich, für die meisten immer total ersichtlich, ne? Weil wenn die dann zum Beispiel sehen, ich hänge irgendwie super mit dem Körperschwerpunkt vorne und ne, hänge im unteren Rücken drinne, Bauch geht raus. Ich filme die auch mal ganz gerne, wie sie atmen und zeige ihnen das, ne, dass sie sehen, hey, okay, krass, da kommt echt nur Luft im Bauch rein. Und dann erkläre ich denen das tatsächlich. Also ich gehe ganz viel über Verständnis, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte halt nicht Leute abhängig von mir machen, sondern ich möchte Leuten eine Toolbox schaffen, die sie dann selber auspacken können, wenn es notwendig ist.
Du siehst nur das, was du siehst.
Genau.
Und du hilfst quasi den Menschen, das zu sehen, was sie sehen müssen, damit sie die Dinge selber ableiten können.
100%. Mhm. Und das ist eigentlich immer schon der beste Hook, weil alleine, hey, wenn du von jemand von der Seite ein Foto machst, na, und dann ist jetzt wieder die Frage, wie aussagekräftig ist es und so. Aber das hilft total, um zu verstehen, wo sich ein Körper befindet und warum er sich da befindet. Und das kann man dann. Und das ist halt, da wären wir wieder bei der Simplicity. Dadurch, dass ich halt schon jetzt super viel mich damit beschäftigt habe, kann ich das dann halt relativ einfach erklären, so dass die sagen, ah krass, okay, macht total Sinn. Und dann kommen halt die Übungen, die ich danach mache, machen dann total Sinn, weil sie dann merken, ah okay, jetzt schicke ich genau da Luft rein aus Grund XY. Mhm. Und vor allem ist es dann auch oft so, dass ich halt dann schon mit 1-2 Atemübungen meistens bisschen was verändern kann und dann macht natürlich noch mehr Sinn und dann hast du sie sowieso.
Hm. Was sind das so für, oder um das nochmal zu wiederholen, was ich eben gefragt habe, so die Top 2-3 Atemübungen oder von mir aus Übungen, wo du Atmung mit involvierst?
Ja.
Kann auch eine Bewegung sein.
Also was man natürlich wirklich oft hat, ist ja so dieses typische Körperschwerpunkt ist vorne. Ne, nennen wir es einfach mal Hohlkreuz, weil ich glaube, da können sich die meisten was drunter vorstellen. Also Becken ist irgendwie gekippt, Brustkorb ist gekippt, Luft geht hauptsächlich aus dem Bauch raus. Und da ist eigentlich immer schon das, was am meisten auch einfach so richtig so, oh, fühlt sich das geil an, ne, über was drüberlegen, über einen Ball, über einen Stepper mit einer Matte, dass einfach mal quasi vorne sensorisches Feedback entsteht, dass du quasi ihnen hilfst, diese Spannung vorne aufzubauen durch einfach ein wirklich taktiles Feedback und dann sie einfach nach hinten versuchst atmen zu lassen. Also dass einfach mal überhaupt Luft in diesen unteren Rücken, rund ums Kreuzbein, wirklich auch so ein bisschen Richtung Popo schicken. Und da ist eigentlich so, dass es gibt ja 1000 verschiedene Formen, aber das gebe ich fast jedem mit, um einfach mal zu spüren, was eine Position mit der Funktion macht. So, das ist eigentlich immer, finde ich, so ein wirklich, also vor allem halt mit Leuten, und es sind doch auch echt relativ viele, die halt sehr weit vorne sind, so, ne?
Genau. Worin liegt das begründet?
Sag nochmal.
Worin liegt das begründet, dass das quasi viele Menschen eint, dass wir in diesem Muster hängen?
Ja, ich würde sagen, das ist einfach wirklich so die Stress, das Stresslevel unserer Gesellschaft, ne? Weil ich meine, so dieses eingeatmete, Output extensierte, das ist schon, glaube ich, einfach so ein bisschen unsere Gesellschaft, und halt auch einfach wirklich so dieses, ne, Bauchatmung, und wirklich einfach immer so nach vorne und Leistung und mehr und höher, und würde ich schon sagen, ist auch damit, hängt damit zusammen.
Ja, ich könnte mir vorstellen noch, dass das vielleicht auch physiologisch ist, ne? Weil ich meine, wissen wir beide, so Luft oder ja, am Ende des Tages ist es Luft, mehr oder weniger, oder halt eben Eingeweide oder Flüssigkeiten, die durch Luft irgendwo hingedrückt werden, sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes, das ist halt eben der Bauch.
Ja.
Und ich glaube halt auch, dass das auch nochmal eine Rolle spielen kann. Und dann hängt das Becken halt eben so nach vorne gekippt und bis zum Hohlkreuz. Ne? Und wenn dann auch noch die Muster zusammenliegen, was du eben sagtest, so ja, dann ciao.
Auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ist, glaube ich, so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Weil theoretisch wäre ja der Weg nach unten auch frei ins Becken. Ne? Also das ist ja schon auch so, dass da jetzt eigentlich ja auch nicht so super viel im Weg ist. Aber es ist tatsächlich, ja, also voll interessante Frage. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so direkt drüber nachgedacht.
Ich habe die Lösung.
Sag.
Du musst einen Hüftbeuger einfach dehnen.
Ja, eh klar. Das sowieso immer. Also das ist auch die erste Übung, die ich jedem mitgebe. Hüftbeuger dehnen. Weil wir haben ja, Alter, hast du das gelesen von, was war das?
Habe ich gelesen, hat im TMT, ja, ja. Das Ding mit der Schlacke im Hüftbeugerbereich, aber dann halt eben, also da kann ich nicht mitreden, das weiß ich nicht, aber ich glaube, du meinst dann das, was danach quasi von dem, was war das, ein
Therapeut
oder Arzt?
Müllhalde, keine Ahnung.
Ja, dass man dann den Hüftbeuger irgendwie dehnen muss und dies und das und so, das wissen wir. Da kannst du gleich gerne was drüber erzählen, da wissen wir natürlich jetzt ein bisschen mehr. Gerade wenn wir jetzt über den Körperschwerpunkt sprechen, Körpermitte und. Ja, aber warte, wir müssen das noch abschließen. Also du hast die erste Übung, wo du vorne mal verriegelst, weil du die Menschen auf eine Erhöhung legst, sodass sie nicht mehr in den Bauch atmen können. Und dann hast du natürlich dadurch ein Feedback-Tool, das hast du auch schön gesagt, wo sie lernen, woanders reinzuarbeiten. Das ist gar nicht so einfach, wenn du merkst, boah, meine Hauptexpansionsstrategie, also der Hauptbereich, wo ich sonst immer Raum schaffe, ist plötzlich weg, weil ich ihn mir nehme durch ein Feedback-Tool. Und dann diesen neuen Pfad zu, und das ist Wiederbewusstsein eigentlich, ne?
Ja.
Diesen neuen Pfad zu finden. Oh, was bedeutet das denn jetzt, in den unteren Rücken zu atmen oder in den oberen Rücken? Weil wenn du das jemanden sagst, der noch gar keinen Plan hat, der sagt, der guckt dich an und sagt so, willst du mich verarschen?
Ja,
was willst du von mir?
100%. Und ich finde, weißt du, wo das auch schon anfängt? Weil ich mache das immer so, dass ich die quasi einmal hinlege und sie einfach atmen lasse, also im Ersttermin, wie sie atmen würden. Und dann mache ich immer so dieses, okay, mach mal bitte deine Augen zu und jetzt sag doch mal, wo geht denn deine Luft hin? 99% wissen nicht, wo die hingeht. Mhm. Also überhaupt ja diese Wahrnehmung von der Atmung, wie es jetzt gerade mal fließt, ist ja schon mal nicht gegeben. Das heißt, wenn du jetzt noch sagst, okay, und jetzt bitte woanders hinatmen, wenn du ja noch gar nicht weißt, wo du jetzt hinatmest, Tschüssikowski. Genau. Also und deswegen, also das ist wirklich auch eine Sache, wenn ich mit der Atmung anfange, nutze ich ganz, ganz, ganz viel sensorisches Feedback, weil halt genau das einfach, finde ich, immer fehlt, so dieses überhaupt, diese Wahrnehmung mal, wo ist denn meine Luft? Und wenn du halt die Leute natürlich auf den Bauch legst und die merken, okay, krass, ich schiebe jetzt echt die Luft immer jedes Mal in den Ball rein und da möchte ich sie eigentlich nicht haben, das ist immer sehr, sehr effektiv, weil dann merken die so, okay, ich möchte jetzt weniger in den Gegenstand einatmen und möchte irgendwie mehr woanders hinatmen. Und genauso kannst du es natürlich auch andersrum machen. Also es ist natürlich auch immer ganz cool, zum Beispiel, wenn du irgendwie in so einen ganz sanften Wall-Sit oder sogar wirklich auf dem Boden sitzen, an die Wand lehnen, dass du sie in den Gegenstand reinatmen lassen kannst. Mhm. Ne? Dass man sagt, okay, ich gebe jetzt das sensorische Feedback da, wo es hingehen soll. Also dreh das quasi um und lass sie dann dahin atmen. Mhm. Das ist auch immer so ein Punkt. Und Was auch einfach ein großer Punkt ist, ist immer so dieses erstmal, okay, wo wollen wir nicht hinatmen? Und dann ist aber natürlich auch, wo wollen wir hinatmen? Und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass wenn halt die Atmung wieder im Brustkorb besser funktioniert, auch wieder mehr nach unten kommt. Das heißt, ich konzentriere mich schon erstmal darauf, diese 360-Grad-Expansion im Brustkorb irgendwie wiederzufinden, dass überhaupt nach unten was kommen kann.
Na, was meinst du mit nach unten?
Naja, dass es dann wieder eben quasi bis zum Beckenboden überhaupt gehen kann. Ne? Also, okay. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, hey, wir haben keine Luft im Beckenboden, die geht irgendwie aus dem Bauch raus oder kommt irgendwie gar nicht erst da an, dann ist es ja gut und schön, aber ich brauche irgendwie auch erstmal die Luft zur Verfügung und die entsteht halt in den Lungen so. Und wenn jetzt im Brustkorb gar nichts passiert, kommt dementsprechend irgendwie auch weniger Luft rein und dementsprechend auch weniger Luft, die ich dann zur Verfügung habe, irgendwo hinzuschicken. Mhm. Das heißt, meiner Meinung nach macht es oft sehr viel Sinn, erstmal wirklich den Brustkorb wieder funktional arbeiten zu lassen, dass dann eben auch alles andere wieder irgendwie überhaupt passieren kann.
Das war ja so eine Sache, die mich ja komplett geschockt hat, ne? Als mir dieses, wir kennen das als Open Scissor, das heißt, dieser Brustkorb kippt einfach so komplett nach hinten, Becken von mir ist nach vorne. Und mir war gar nicht bewusst, wie unflexibel mein Brustkorb war. Mhm. Ich hatte damals, habe ich ja angefangen mit diesem ganzen Mobility-Kram mit Kelly Starrett, dann hast du so einen dicken Schinken gehabt, mit tausend Mobility-Übungen und Smashes und dies und das. Und das hat auch irgendwo hier und da viel bewirkt. Ob es nachhaltig war, kann ich ja nicht sagen. Aber Brustkorb hatte ich nicht auf dem Schirm. Und das wurde auch von keinem wirklich so richtig richtig serviert, wie jetzt zum Beispiel von PRI.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall habe ich da.
Oder halt immer nur als Einheit, aber nicht als bewegende Einheit, genau. Oder? Also es ist halt immer so, ja, klar, wir haben einen Brustkorb, aber dass der halt was macht, ist so, ja, nö.
Und da fängt es halt eben an, ne? Wenn du dir halt überlegst, so, wir haben 24 Rippenpaare.
Ja.
Ja, und wo setzen die denn halt eben an? Ja, ja. An der Wirbelsäule.
Ja.
Ja? Und wenn du die Wirbelsäule halt, weil davon haben wir halt immer viel gesprochen, ja, Wirbelsäule brauchst halt vor allem Rotationskompetenzen. Die Brustwirbelsäule ist jetzt nicht so gut in Beugung und Streckung, aber halt in Rotation. Aber wie willst du denn gut rotieren? Und das war ja mein Hauptissue. Meine Rotationskompetenz war ungefähr so gut wie von Eisenbahnschienen, nämlich gar nicht. Aber kaum. Und deswegen war das Thema Atmung für mich dann so crazy, als ich dann dieses Bewusstsein hatte, okay, krass, dein Brustkorb bewegt sich in einem, also absolut, aber du hast keine relativen Bewegungen innerhalb des Brustkorbes. Ja. Kaum habe ich die, zumindest am Anfang geht das ja relativ schnell, dass du dann merkst, so, okay, wenn du die richtigen Drills hast,
wird, ne?
Da wird und plötzlich geht meine Rotation oder ist meine Bewegungskompetenz in allem besser, vor allen Dingen in Rotation. Und da habe ich gedacht, so, wieso hat das denn keiner auf dem Schirm? Ich bin hier in seinem Nerd-Bubble und keiner hat das bis jetzt wirklich mal so on point gebracht.
Ja.
Aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, ey, das ist doch eigentlich logisch.
Ja, aber hey, weißt du, was ich nämlich lustig finde? Ich finde, dass alle Teile, also eigentlich sagt uns unser Körper ja, wo Bewegung stattfinden soll, weil das sind immer die Teile, wo am meisten Gelenke und Knöchelchen sind. Mhm. Und weißt du, was wir machen? Genau die Teile betonieren.
Ja.
Schuhe, Füße.
Stimmt.
Wirbelsäule, wir sitzen nur noch. Mhm. Brustkorb. Gut, Hände machen jetzt schon relativ viel, aber ja auch eigentlich hauptsächlich nur noch den hier.
Na, wenn ich an meine Zahnärzte denke, ich habe relativ viele Freunde im Sektor Zahnmedizin, die haben auch Fax mit ihren Händen und das sind Hochleistungspräzisionsgeräte bei denen.
Ja.
Ja, trotzdem sind sie am Arsch.
Aber weißt du, das ist nämlich total witzig, weil eigentlich, wenn man wirklich sich mit dem Körper beschäftigt, dann sieht man, wo Bewegung hingehört.
Mhm.
Aber irgendwo sind wir da mal falsch abgebogen. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Aber gut, ich meine, es ändert sich ja jetzt, aber das ist wirklich. Ja, also wir müssen uns einfach fragen, wofür ist der Körper gebaut, ne, um wieder zurück zu den Basics wirklich kommen zu können. Weil eigentlich sagt uns unser Körper ganz schön viel, wenn wir richtig hinhören.
Hm, das stimmt. Müssen wir erstmal wieder lernen.
Ja.
Okay. Eine Sache muss ich mal kurz aufgreifen, weil du sagtest mit dem nach unten atmen, Thema Beckenboden. Das heißt, wenn wir diesen, und da sind wir wieder beim Stack oder die Idee vom Stack, dass ich dieses Kraftleck oder dieses Expansionsleck Bauchraum vielleicht mal ein bisschen effizienter abhole, dann habe ich automatisch nur durch Atmung plötzlich eine Beckenbodenübung.
Yes, Sir. Ja.
Wie geil das eigentlich ist, ne?
Und das
wird jetzt super interessant bei Schwangeren oder beziehungsweise nach der Schwangerschaft, weil was ist denn da passiert?
Ja.
Boom.
Und Ja, voll, 100%. Und das ist so krass, weil das ist, ich hatte das so lustig, ich hatte das irgendwann mal, da bin ich bei einer Kundin angekommen und sie meint dann so, ja, ich habe mich mit meiner Schwester unterhalten und die hat gesagt, dass sie jetzt so ein ganz neues Beckenbodentraining hat und jetzt wollte ich mal fragen, ne, dass wir auch ein bisschen mehr uns auf den Beckenboden konzentrieren und da ein bisschen mehr machen und so. Und dann meinte ich so, machen wir every day, all day. So, das ist das, was ja eigentlich der Hauptfokus in meinem Training ist. Und dann habe ich ihr das ein bisschen erklärt und so. Und dann meinte, ja, war sie aber nicht so richtig zufrieden mit. Und dann meinte ich irgendwann so, ganz kurz, weißt du denn, wo der Beckenboden ist? Wusste sie nicht. Na, und dann haben wir quasi erstmal darüber gesprochen, wo der Beckenboden ist und was der Beckenboden eigentlich macht. Und dann wurde das irgendwann klar, dass quasi eigentlich jede Ausatmung und Einatmung ein Beckenbodentraining ist, wenn denn da Luft ankommt. Und das ist halt der springende Punkt, weil du kannst Beckenbodentraining machen, bis du tot umfällst. Aber wenn du nicht ordentlich atmest, ist es gelinde gesagt für den Arsch.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ne? Also, das ist halt tatsächlich einfach der Punkt. Weil, und da denke ich mir auch manchmal so, wenn du dann so Rückbildungskurse und so anguckst, wo du so denkst, hä?
Ja,
warte mal ganz kurz.
Da fehlt ein ganz wichtiger Puzzleteil.
Haben wir verstanden, wie die Atmung funktioniert? Und das ist wirklich, wirklich, und das, ja. Und da weiß ich manchmal gar nicht, was ich sagen soll, weil das ist wirklich, wirklich einfach. Das ist ja eigentlich basic, hey, Atmung.
Aber jetzt stell dir mal vor, du bringst das auch noch zusammen. Boah, wie nachhaltig das sein muss.
Ja.
Vor allen Dingen nicht nur pränatal, wir haben ja alle, Männer oder Weiblein im Beckenboden, okay, nach der Schwangerschaft sieht es einer Frau ist nochmal anders.
Ne? Wissen aber auch nicht alle, dass Männer
crazy.
Und Frauen einen Beckenboden haben.
Pass auf, das ist jetzt so in den letzten Wochen erstmal mir bewusst geworden. Ich müsste jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr springe. warte, lass mich deinen einen Gedanken zu Ende.
Ja.
So dieses gerade pränatal, also nach der Schwangerschaft, super interessant, weil ich ja da ein sehr, sehr verstärktes Muster habe.
Ja,
weil das Kind muss ja irgendwie Platz haben. Dann hast du halt eben Becken nach vorne gekippt und. Dann kannst du quasi
Brustkorb
wieder...
Brustkorb
auf, ein bisschen Reverse Engineering machen. Das heißt, wieder quasi den Körper da zurückzuführen, wo er eigentlich vor der Schwangerschaft war. Ne?
100%.
Wenn ich das verbinde mit Atmung und vielleicht diesen ganzen, ich kenne jetzt diese ganzen pränatalen Beckenbodenkurse nicht, Rückbildungskurse, aber ich glaube, da ist viel Power drin. Ne?
100%. Und es ist ja eigentlich, Rückbildung ist genau das.
Ja, ne?
Atmen lernen, weil was macht Ausatmung? Die bringt genau diese ganzen Muskeln, die du pränatal brauchst, wieder zusammen.
Eigentlich auch wieder ganz gut für die Rektusdiastase, heißt der gerade Bauchmuskel springt nicht auf, aber er öffnet sich, um auch wieder Platz zu machen. Das heißt, dann kannst du ja quasi durch dieses Wrappen, also durch die tiefen Bauchmuskeln, die du wieder aktivierst, Hashtag Transversus, Obliques und sowas, bringst du ja auch diesen Muskel wieder, da sind wir wieder bei Position, diktiert Funktion, ne? Gibst du ihm quasi auch wieder eine gute Grundlage, auch wieder zusammenzuwachsen und seine 100%. Ursprüngliche Funktion einzunehmen. Ne?
Mhm. Ja, und was auch ganz witzig ist, ich hatte da auch, habe ich da einen Call gesehen, habe ich da mit jemandem drüber gesprochen, I don't know, weil es ist ja auch immer bei diesem ganzen Rückbildungsthema, wie auch immer wir jetzt hier angekommen sind, aber let's keep it, ist ja auch so, dass immer so ein bisschen, wie du deine Rektusdiastase auch tastest und testest und so und wann, wie und bla und blub. Und das Ding ist ja, dass ja im Endeffekt diese Rektusdiastase ist ja gerade Bauchmuskel. Aber das, was das wieder zusammenbringt, sind die tiefen Bauchmuskeln. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, es macht genau gar keinen Sinn, den geraden Bauchmuskel zu trainieren, sondern wir brauchen eben genau diese tiefe, schräge, schieß mich tot Bauchmuskulatur, dieses Korsett, was wieder zusammenkommen muss, weil das ist das, was unter dem geraden Bauchmuskel zusammenkommt und dann kommt das oben drüber mit der Zeit wieder zusammen. Deshalb macht es auch gar keinen Sinn zu testen, wie groß jetzt diese Rektusdiastase ist, sondern es ist wichtig zu fühlen, ob da drunter schon was kommt. Also wie tief kann ich da rein, ne? Also wieder Deep Dive, aber das ist, learn to breathe, guys.
Ja, Leute, also wenn wir euch jetzt nicht überzeugt haben, ne, dann müssen wir nochmal nachlegen. Wir haben noch das Thema Hüftbeuger und ich wollte noch was droppen, ne, aus der männlichen Sicht. Also für Männer, Achtung, wir haben auch einen Beckenboden. Ja, da sind wir ziemlich gleich zu den Mädels gebaut. Natürlich, Frauen haben ein breiteres Becken, dann wahrscheinlich wird es da ein bisschen anders ausschauen, aber am Ende des Tages eigentlich auch doch nicht, wenn wir uns wieder Atmung angucken. Aber ich habe eine sehr interessante Beobachtung gemacht, beziehungsweise eine Mutmaßung. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich komme ja auch eigentlich ursprünglich aus einem sehr ambitionierten Radsport. Mhm. Und ich bin auf sehr dünnen, harten Sätteln gefahren damals. Das muss ja alles Leichtbau sein. Ich war Cross-Country gefahren. Das ist für die, die das nicht kennen, so quasi das Rennrad, nur im Wald.
Ne? Geil.
Musste halt richtig leicht sein. Und die Dinger, ich hatte so Carbon-Teile gehabt, da war nur Leder drüber gezogen. Da war noch nicht mal eine Polsterung. Mhm. Und das macht ja natürlich was mit dem Beckenboden. Jetzt so im Nachhinein überlege ich mir halt, okay, krass. Und was ich jetzt für mich, jetzt je mehr ich das Thema Beckenboden für mich auch mehr begreife, meine ich festgestellt zu haben, dass mein vorderer Beckenboden anders tickt als mein hinterer Beckenboden. Vorne konzentrisch arretiert, macht aber auch wieder Sinn durch diesen ständigen Reiz. Ich war teilweise 10 Stunden auf dem Hobel.
Ja.
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 Natürlich muss der Körper da irgendwie reagieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das zumindest auch eine Rolle spielt. Das hat bis jetzt gar keiner auf dem Sender gehabt. Also egal bei welchem Therapeuten oder Coach ich war, wegen meinem Malessen früher, zum Glück alles überwunden, das war nie ein Thema. Und ich denke mir so heute, weil ich jetzt natürlich in meinem Training versuche, noch ein bisschen Potenziale freizuschaffen. Und dafür brauche ich tatsächlich ein bisschen mehr Power im hinteren Beckenboden. Da bin ich jetzt in meinem Fall mehr bei Late Stance und so. Ich brauche mal ein bisschen mehr Bums in der Hüfte.
Ja.
Muss Kraft entfalten können. Geht aber mit dieser Grundlage auf Beckenbodenebene, so wie ich das jetzt mindestens gerade greife, nicht ganz so gut. Ich muss das mit berücksichtigen.
Ja, voll. Beziehungsweise, ne, die Frage ist halt, also wenn du ja einen starken Beckenboden haben möchtest, dann musst du ja erstmal einen Beckenboden haben, der überhaupt wieder was macht. Das heißt, ne, weil es ist ja nur was stark, was irgendwie auch lang und kurz werden kann. Und wenn du natürlich einen Beckenboden hast, der stuck ist, dann ist der halt safe nicht stark und kann auch nicht stärker werden. Das heißt, und das ist das, was ich vorher meinte, so, da kannst du dann noch so viele Beckenbodenübungen machen, wenn da halt einfach keinerlei Kontraktion und irgendwie ne, Exzentrik stattfindet, dann bringt es halt alles nichts. Das heißt, du musst ja eigentlich erstmal wieder die Exzentrik finden oder Konzentrik. Es kann ja auch sein, dass dein Beckenboden durchhängt, weil, ne, je nachdem, was jetzt dein Winkel zwischen deinen Sitzbeinhöckern ist, bliblablu. Auf jeden Fall muss erstmal wieder Bewegung reinkommen. Das heißt, Luft. Das heißt, Veränderung in den knöchernen Strukturen, weil da hängen die Muskeln dran.
Mhm.
Und da brauchst du wieder den Stack. Da kommen wir einfach nicht drum rum.
Also Leute, merkt euch den Stack. Stack heißt auf Englisch eigentlich nur Stapel.
Genau. Ja,
wir stapeln quasi Diaphragmen übereinander, Zwerchfell und Beckenboden und damit halt eben Brustkorb und Becken.
Genau, am allerleichtesten ist wirklich so dieses Becken über Brustkorb, Brustkorb über Becken stapeln, so.
Ja, das andere wäre Gymnastics gewesen.
Ja.
Also schön im Handstand.
Ja.
Lass uns noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen.
Du wolltest irgendwas zu Hüftbeuger noch.
Genau, in Richtung Hüftbeuger machen. Warum das eventuell nicht zwingend nachhaltig sein kann, den Hüftbeuger im Visier zu haben, als den Muskel, der vielleicht bei so einem vorgebeugten Becken oder Hohlkreuz eventuell das Problem ist. Vielleicht müssten wir da auch im Kontext der Atmung etwas anders uns anschauen, differenzierter uns anschauen. Da bin ich mir ziemlich sicher, hast du was auf dem Kasten.
Genau, also da ist es ja immer ganz schön Hüftbeuger und vor allem finde ich auch fast noch schöner die Oberschenkel. Und das ist ja, bin ich ja wieder das beste Beispiel. Ich bin ja gedehnt gewesen ohne Ende und hatte trotzdem genau diese zwei Parts immer das Gefühl, dass sie in Anführungszeichen zu kurz oder fest sind. Hüftbeuger und Oberschenkel, Rückseite.
Vorderseite, Rückseite, okay.
Genau. Über Oberschenkel, Rückseite. Mhm. Und der Punkt ist jetzt ja einfach, wenn wir jetzt ja von dem Prinzip Position diktiert Funktion ausgehen und wir jetzt sagen, so super grob, der Hüftbeuger, ne, ist jetzt am Oberschenkelknochen und geht dann ja wirklich zum Teil auch bis zur Wirbelsäule. Also auf jeden Fall über die Hüfte in Anführungszeichen drüber, so. Und wenn wir jetzt ja sagen, okay, wir kippen das Becken nach vorne, so, was passiert dann mit dem Hüftbeuger? Na, der bekommt dann ja dementsprechend eine andere Position, wie wenn das Becken aufgerichtet ist. Das heißt, also Oberschenkel werden lang, das heißt, kommen auf Spannung. Ne? Und bei dem Hüftbeuger ist halt genau das gleiche Prinzip. Der kommt auf Länge. Das heißt, es fühlt sich so an, als würde quasi der kurz sein, weil er einfach schon an eine Endposition kommt.
Du meinst in der aufrechten?
Genau, also sorry, also wenn wir das Becken jetzt vorkippen, ne? Ich bin jetzt gerade beim, lass uns mal kurz bei der Oberschenkelrückseite, okay. Weil ich finde, da ist es irgendwie ein bisschen leichter zu verstehen, weil das so ein bisschen klarer ist. Also Oberschenkelrückseite setzt an, ne, am Sitzbeinhöcker bis runter einfach zum Knie. Also, ne?
Wenn man es einfach.
Ja. Genau. So, wenn wir jetzt das Becken kippen, ne, dann kommt dieser Muskel oder Muskeln auf Länge. So, das heißt, wir haben quasi, wenn wir jetzt dauerhaft ein gekipptes Becken haben, haben wir dauerhaft einen Muskel, der auf Länge ist. Und ein Muskel, der auf Länge ist, fühlt sich natürlich auch an, als wäre er verkürzt, weil es geht nicht mehr viel weiter, weil wir sind ja schon an der Endposition. So, das heißt, wenn wir jetzt sagen, ah ja, okay, Oberschenkelrückseite ist verkürzt, in Anführungszeichen, fühlt sich fest an, ich dehne einfach, ne, dann ziehe ich quasi einen Muskel, der schon am Ende ist, noch mehr in die Länge. So, wie viel Sinn macht das? Ne, und wenn man überhaupt nicht sich überlegt, okay, woran hängen die Muskeln eigentlich dran? Und das ist genau das, was bei mir der Fall war, dass quasi ich in meinen kompletten Endranges gehangen bin und dadurch einfach die ganze Zeit das Gefühl habe, ich brauche mehr, ich muss weiter, weil ich quasi am Ende war. Das heißt, es hat sich kurz oder zu kurz angefühlt.
Zumindest ist stiff, ne? Weil ich habe das gleiche
Spiel hinter mir. Ja. Auf jeden Fall steif. Aber ich finde, man hat ja durch steif, hat man immer gleich das Gefühl, ah ja, okay, da fehlt kurz. Mir was. Ne? Das ist immer so steif, gleich, kurz, gleich, ich muss weiterkommen.
Darf ich da ganz kurz nochmal rein?
Ja, klar. Action?
Wie gesagt, ich habe das gleiche Thema gehabt. Als ich mit dem ganzen Mobility-Kram angefangen habe, habe ich dann halt eben auch die Beinrückseite gedehnt. Mir war aber zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass ich eher so ein vorgerolltes Becken habe. Also ein Hohlkreuz quasi. Und die Beinrückseite hat sich auch mal stiff angefühlt und dann habe ich die gedehnt.
Ja.
Endresultat war, Rücken war noch fester.
Schlimmer als.
Weil ich habe diese Schutzspannung, es ist ja auch eine Schutzspannung, wenn ich jetzt wieder an Gravity denke, an Schwerkraft.
Ja.
Und das, ich habe ein Becken, was so nach vorne gekippt ist. Ja. Dann habe ich natürlich auch Momentum, da denke ich auch wieder an die Organe, ich war schon sehr, sehr bauchdominant. Dann habe ich Momentum nach vorne und irgendwas muss mich ja wieder zurückziehen.
Ja.
Oder zumindest ist irgendwie in Anführungsstrichen im Lot halten, im Lot bei.
Oder warnen, dass du schon am Ende bist.
Exakt. Und dann bin ich halt dahergegangen, habe diese Schutzspannung auch noch rausgeholt und dann ging das natürlich nach hinten los. Und ich kenne sehr viele Leute und deswegen sage ich das nochmal. Ne?
Ja.
Wir haben auch den Eindruck, genau das, was du sagst. So, ich habe den Eindruck, ich bin irgendwie hinten zu kurz. Dabei ist dieser Muskel einfach nur lang irgendwie fixiert und dann bewegungseingeschränkt, was wir dann halt als Stiffness und kurz dann tatsächlich irgendwie falsch interpretieren. Dass Menschen, die dann dahergehen und dehnen, erst recht Rückenfaxen kriegen.
Ja.
Deswegen passt ein bisschen drauf auf.
100%.
Nicht mal einfach blind die Beinrückseite, vor allem nicht die Beinrückseite, weil im Kontext der Atmung spielt sie eine riesige Rolle. Ne? Nicht einfach blind reindehnen. Ne?
Ja, und ich glaube, weil ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt, da hat mich jemand gefragt, so, ja, okay, aber heißt es dann jetzt, dass Beweglichkeitstraining immer schlecht ist? Und ist es nicht, weil es ist halt immer wichtig, wann und für wen und in welchem Kontext. Aber wie viel Sinn macht es eben, wenn quasi der Körper in einer Position ist, wo du schon quasi in einer Endrange festhängst, dann noch mehr zu dehnen? Weil wir wissen ja, wenn wir irgendwo am Ende sind, dann geht's nicht weiter. Ne, das heißt, wir brauchen eben diese Neutralität. Und wenn man dann wieder diesen Strahl hernimmt, den wir vorher hatten, ne, wenn wir quasi am Ende vom Bewegungsausmaß sind, dann müssen wir ja wieder zurück in die Mitte kommen, um quasi wieder Bewegung möglich zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt eben diese Oberschenkelrückseite nehmen und wir wollen quasi mehr Beweglichkeit da haben, dann müssen wir einfach das Becken aufrichten, dass quasi wieder Slack in den Muskel kommt, dass dann wieder Bewegung und Beweglichkeit möglich ist.
Das Nervensystem sagt dann vor allen Dingen yes.
Ja, und das
gibt die Option zurück. Und das ist nämlich geil. Ne? Du hast dann Leute, das habe ich auch schon erlebt, sehr oft im Coaching auch, die gehen in die Vorbeuge, sagen halt, dann frage ich immer ganz gerne, wo fühlt sich denn fest? Ja, hier hinten die Beinrückseite. Und ich sehe schon, du bist einfach nur lang arretiert, weil ne, im Stand sieht man schon irgendwie Schwerpunkt nach vorne, anterior pelvis tilt und so weiter und so fort, also so vorgedrehtes Becken. Und dann mache ich mit denen nur eine Kräftigungsübung.
Ja.
Wenn es nur diese Atemübung in Rückenlage ist, 90 Grad Knie, 90 Grad Hüfte, Hook-Lying-Breathings für die Spezies. So, eigentlich bringen wir den Muskel in eine kürzere Position und lassen ihn da ein bisschen arbeiten. Auf einmal ist die Vorbeuge leichter.
Ja.
Irgendwie ist die Spannung weg und die Leute kommen tiefer. Und ich sage, siehst du, wir haben nicht gedehnt, sondern wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben gekräftigt.
Ja, genau. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses Ding, ist, also erstmal Position diktiert Funktion. Und es ist halt einfach die Frage, weil ein steifer Muskel ist definitiv nicht stark. Hundertprozentig nicht, weil wenn was steif ist, also Unbeweglichkeit oder Stillstand, ist nie stark.
Safe, unterschreibe ich so.
Und das ist genau der Punkt, weil wenn man halt irgendwo am Ende ist und das ist dann halt schon so der Punkt, wo man sagt, weil es ist ja auch immer so ein bisschen so, ja, es gibt keine schlechte Haltung und ist ja auch alles kein Problem und so, das stimmt ja auch alles und wenn du keine Schmerzen hast, ist ja auch alles okay und so. Aber es ist halt schon so, dass man halt, ja, bewegungseingeschränkter ist. Und wenn du halt bewegungseingeschränkter bist und nur wenig Lösungsoptionen hast, ist es schon so, dass du halt immer eher dann irgendwie mal für was keine Lösung mehr hast und vielleicht irgendwie, ne, dann dir wehtust, wie wenn du einfach vielfältig Lösungsoptionen zur Verfügung hast durch diese Neutralität, die du eben, und das ist ja vielleicht der Bogen, durch Atmung eben herstellen kannst.
Das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt. Eigentlich wäre das schon wieder ein eigener Podcast wert. So dieses, ich erlebe das ja auch von in Social Medias, von auch Therapeuten, auch von Therapeuten, wo ich sage, die sind gut, aber trotzdem gehen die dann daher und sagen, es gibt keine falsche, und da haben die natürlich recht, ne?
Ja.
Keine falsche Haltung und. Aber lasst euch nicht verrückt machen bei dem Thema Atmung, ihr atmet schon richtig. Ja. Tun die auch, weil im Kontext des Nervensystems, was ist das oberste Gebot? Überleben. Ja, ja, Atmung ist sichergestellt, also in diesem Kontext funktioniert die Atmung richtig. Aber wenn es darum geht, und da bin ich jetzt wieder voll auf deiner Seite, aber du nimmst dem Körper ja ganz viele physiologische Optionen, die dann irgendwann mal vielleicht um die Ohren fliegen können.
Ja,
bei unserem Lifestyle und wir sind sehr bequem geworden und. Und das ist halt etwas, da muss man die Menschen auch mit aufklären, ohne vielleicht dieses Fass aufzumachen, so, du atmest nicht richtig, jetzt bin ich eher in diesem biomechanischen Kontext, weil du hast viele Bewegungsoptionen nicht und das kann zum Problem werden. Das ist halt so, wie gehen wir das Ganze an, ohne dass es jetzt vielleicht auch die Leute wuschig macht, weil deswegen gibt es nämlich auch diese andere Seite, die dann sagt, so, rede den Leuten noch kein Problem ein.
Ja.
Ja, die haben vielleicht auch kein Problem.
Voll, genau. Ja,
aber das heißt nicht, dass sie nicht doch eins bekommen können.
Genau. Und ich finde, das ist auch so dieses so, ist es, wie schlau ist es denn, erst was anzusprechen, wenn es ein Problem ist?
Ja.
Also, weil das ist ja auch, ne, das ja kann man auch wieder schön aufs Leben übertragen. So, wenn wir immer warten, mit irgendwie was aussprechen, ansprechen, wenn es erst knallt, so kann man machen, ist definitiv eine Strategie. Finde ich nicht so sinnvoll, weil du kannst, da wären wir halt beim Thema Prävention. Ne? Ja. Also ich meine, klar können wir warten, bis es halt richtig kacke ist und richtig wehtut so. Und davor können wir sagen, ja, passt doch alles. Aber ich meine, wir können ja auch einfach sagen, hey, wir wissen hier was einfach funktioniert. Und jetzt können wir doch einfach mal gucken, dass du ein bisschen mehr davon kriegst. Und dann schauen wir mal, ob das deinem Körper nicht einfach gut tut.
Mhm.
Ne? Also, ja.
Das Witzige ist, ich habe heute beim Spaziergehen mit den Hunden genau über diese Frage nämlich nachgedacht. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum, weil ich in dem Hörbuch wieder von richtiger Atmung gesprochen hatte, gehört hatte. Und dann habe ich dieses richtige Atmung für mich einfach mal kurz relativiert. Weil es macht viele Leute halt eben auch wuschig, eben aus den genannten Gründen.
Ja.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie kam ich jetzt gerade darauf?
Ja, weil ich meinte, so, dass wir es ja nicht erst ansprechen müssen, wenn es zu spät ist oder wenn es knallt. Dass man ja auch einfach quasi schon mal sagen kann, hey, achtet da mal drauf, dass es einfach vielleicht...
Ach so, genau, danke. Ganz streng genommen, jetzt bin ich mal ganz böse. Da wir ja alle im gleichen Boot sitzen, wir leben nicht mehr in der Natur, für die wir eigentlich von diesem Zellhaufen her ausgehend gemacht sind.
Ja.
Sehr viel, eine sehr hohe Reizdichte, Stressoren, denen wir kaum noch aus dem Weg gehen können, egal ob es jetzt Umweltgifte sind oder irgendwelche biosozialen Geschichten. Ich behaupte, wenn wir jetzt in diesem anderen Teilbereich bleiben, biomechanisch, dann haben wir alle wahrscheinlich die Notwendigkeit, da mal präventiv dran zu gehen Ja, weil das kann, so wie ich das beobachte, vielleicht für jeden interessant sein. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie im Alter das Problem haben wird, aber dadurch, dass wir halt alle im gleichen Boot sitzen und wahrscheinlich 99% der Menschheit, weil wir halt eben das Sitzen macht ja auch schon was mit der Atmung.
Ja.
Mit den Hüftbeuger da ist erstmal gar nicht so das Drama, weil man sagt so, das Sitzen ist das neue Rauchen. Im gewissen Kontext verstehe ich das, aber dann, das macht ja auch wieder was mit den Menschen. So, jetzt hast du einen Bürojob, 8 Stunden sitzt du da. Jetzt machst du den Leuten schlechtes Gewissen.
Panik.
Das heißt, jetzt darf ich nicht mehr arbeiten gehen, weil das, ich schade mir damit. Ja, Voll. Du hast ja noch andere 8 Stunden neben der Arbeit und dann nochmal weitere 8 Stunden mit Schlaf. Aber die 8 Stunden Lifestyle, damit kannst du ja auch viel verändern.
Ja.
Das heißt, am Ende des Tages ist wahrscheinlich für jeden das Thema Atmung, so wie wir beide das für uns entdeckt haben, interessant.
100%.
Aus der präventiven Sicht.
100% und vielleicht auch genau aus dem Grund, ne, weil der Lebensstil so anders ist, ne, dass man wirklich einfach sagt, hey, wir müssen vielleicht auf, früher hat das vielleicht funktioniert automatisch, aber wir und unsere Umwelt haben sich verändert und deswegen müssen wir auf bestimmte Dinge halt mehr achten. So, weil es halt nicht mehr normal automatisch funktioniert, weil wenn wir jetzt jeden Tag irgendwie rennen würden und springen und keine Ahnung was machen und werfen und jagen und rudern und schwimmen, so, dann wäre das ja auch was ganz anderes, weil dann wäre der Brustkorb auch in der Bewegung, die Füße wären also in Bewegung, die Wirbel, genau. Und das ist halt dadurch, dass wir nur noch, oder dass wir viel sowas machen. Wir sitzen, Brustkorb ruhig. Wir stehen, Brustkorb ruhig. Wir fahren Auto, Brustkorb ruhig. Wir fahren Fahrrad, Brustkorb ruhig. Mhm. Ne? Also, so.
Jetzt bringst du mich gerade wieder auf den Gedanken. Ich hatte den schon mal tatsächlich im Kontext meines Atemkurses aufgeschnappt. Und zwar so dieses, auch wieder Henne-Ei. So, wir haben jetzt tatsächlich eine Welt geschaffen, in der wir uns immer weniger bewegen müssen. Weniger Bewegung. Jetzt denke ich wieder an Knochen, bedeutet ja auch weniger Bewegungsspektrum für die Atmung.
Ja.
Ja, und schon haben wir die Einschränkung für die Atmung. Das heißt, dadurch, dass wir uns weniger bewegen, schränken wir auch die Atmung ein. Und jetzt drehe ich den Spieß nochmal um. Kinder, die noch, und das spielt natürlich, das spielen ganz viele andere Dinge noch eine Rolle, vor allen Dingen halt eben neurologisch und, aber die haben halt noch nicht dieses Rigide im System. Mhm. Das ist die Frage. Und ich weiß, da gibt es auch wieder andere Beispiele. Dann hast du Kinder, die viel vor dem Rechner sitzen, aber dann können die sich auch wieder nicht gut bewegen oder vor der Konsole. So, warum können sich Kinder in der Regel noch sehr intelligent bewegen oder intuitiv bewegen? Weil sie noch nicht rigide sind. Also, weil sie die Atemräume noch haben. Sie können sich in vielen Bewegungen können die atmen. Ich erinnere mich an einen Satz, den Ido Portal gesagt hat, wenn du dich in einer gewissen Bewegung oder wenn du in einer Bewegung nicht atmen kannst oder in einer Pose nicht atmen kannst, dann gehört sie dir nicht.
Ja.
Deswegen funktioniert der Yoga auch im gewissen Kontext auch so geil.
If you can breathe in it.
Genau. Passt also auch wieder zu dem Ding.
Ja.
Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch wieder interessanter und dann passt es wieder zu zum Beispiel zum Kontext Atmung, Yoga, ein bisschen mehr wieder bewegen, damit du mehr Diversität in der Atmung auch wieder hast. Ist nicht zielgerichtet, aber vielleicht hilft das auch schon.
Ja, genau. Also das ist ja auf jeden Fall, ne? Also was man vielleicht einfach sagen kann, ist, der Körper ist gemacht für Bewegung. Und Atmung ist die tiefste Ebene von Bewegung.
Oh, und so nennen wir den Podcast. So nennen wir den Podcast.
Ne, und dementsprechend ist es halt so, wenn wir bewegen wollen, dann können wir nicht einfach die Atmung ignorieren. Das heißt, wenn Menschen in Bewegung kommen wollen, ist vielleicht die Atmung auch ein Anker, um in Bewegung zu kommen.
Ja, stimmt. Ist gut. Hast du gut
Weil
gesagt.
Weil wenn du anfängst, dich um deine Atmung zu kümmern, wirst du relativ schnell, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dich wohler fühlen in deinem Körper, weil du einen Zugang zu deinem Körper findest. Nur jetzt mal wirklich auch psychisch so. Hey, du, das ist wie eine Meditation. Was ist Meditation? Meditation ist Atmung. Das heißt, du fängst an zu atmen, du kommst in deinen Körper, du startest die tiefste oder erfährst die tiefste Ebene der Bewegung und von da, du baust dir ein Fundament und dann kannst du ausrasten.
Du kannst schon dabei ausrasten, ist das geil.
Hey, du kannst schon dabei, aber du weißt, was ich meine, weil ich glaube, dass das auch für viele vielleicht ein ganz cooles Tool ist, um in Bewegung zu kommen. Weil wir haben das Problem, dass Menschen nicht mehr bewegen. Also wie können wir Freude für Bewegung schaffen? Und ich bin der Meinung, dass Atmung da ein guter Start für sein kann.
Das heißt, mehr Atemräume bedeutet mehr Räume für Bewegung.
100%. Und wo kein Raum, da keine Bewegung.
Übrigens ein guter Marker ist, damit spiele ich auch immer ganz gerne rum, vor allen Dingen im Coaching, wenn die Menschen in gewissen Bewegungen oder Posen plötzlich anfangen, die Luft anzuhalten. Das merken die gar nicht. Das habe ich früher auch gehabt tatsächlich. Ja. Mittlerweile merke ich das ganz stark. Und wenn das passiert, dann weißt du, du musst gerade mogeln, um irgendwie dich in diese Bewegung oder Pose zu manövrieren.
100%.
Aber dann weißt du schon, okay, hier gehst du gerade über deine Grenzen.
Ja, und auch noch, was ich auch noch total spannend finde, ist, deine Haltung und deine Atmung sagen alles über dich. Wenn jemand in den Raum reinkommt und ich schaue mir an, wie der Mensch geht und atmet, dann weiß ich zu 95% auch, was psychisch da abgeht.
Kleiner Fun Fact. Ich habe ja hier du hast ja den Hund erlebt, hier den Galgo, also den spanische Windhund. Mhm. Und als ich die aus dem Tierschutz in Portugal übernommen habe und die geschlafen hat, die hat eine Taktung gehabt, eine Atemfrequenz im Schlaf, ungefähr so.
Ja, das hattest du erzählt.
Kein Scherz.
Ja.
Wenn sie jetzt, sie liegt jetzt gerade auf der Couch, ich gucke jetzt gerade, sie hat jetzt ungefähr, also jetzt atmen sie gerade ein und aus. Das heißt, das ist ein Bruchteil dessen. Ja. Und dieser Hund ist, was das Nervensystem betrifft, ich sag mal geheilt. Ne, da ist immer noch Luft, aber es ist geheilt. Und ich erkenne es nur durch die Atmung.
Ja.
Und jeder erkennt es an der Atmung, ob jemand gestresst ist oder nicht.
Ja.
Also ich rede jetzt nicht davon, ich habe jetzt gerade einen Lauf gemacht, natürlich atme ich dann schnell, sondern... Ne?
So. Aber ich kenne das von mir selber. Also ich habe früher, also dann kommen wir jetzt ja auch wieder Nase- und Mundatmung, ne? Das ist ja nochmal ein eigener Podcast. Mhm. Aber das ist wirklich, also für mich, wo ich auf Nasenatmung umgestellt habe, ich habe ohne Witz das Gefühl, dass sich einfach alles verändert hat. Und es klingt jetzt super esoterisch, aber das ist wirklich wahr. Also ich habe von Krankheiten angefangen, also immer Hals, Nebenhöhlengeschichten gehabt, weiterhin zu insgesamt einfach viel entspannter durch den Tag, abends viel weniger fertig, morgens viel frischer, also wirklich, das ist krass, was das mit einem macht, aber andererseits ist es auch wieder gar nicht mal so krass, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir 20.000 Mal am Tag atmen, stell dir jetzt mal vor, du machst 20.000 Mal am Tag einen Squat auf eine nicht so optimale Art und Weise. Da versteht ja jeder, dass das wahrscheinlich nicht so cool ist. Ist aber mit der Atmung genauso. Oder wenn wir noch nicht mal sagen, nicht so cool, aber es macht was mit uns. Wenn wir 20.000 Mal am Tag was machen, eine Bewegung machen, und Atmung ist Bewegung, soweit sind wir jetzt ja schon.
Sehr komplex, wohlgemerkt.
Genau. Wenn wir 20.000 Mal am Tag irgendeine Bewegung machen, dann hat die Auswirkungen auf unseren Körper. Und wenn wir nur mal das anerkennen, das wäre doch schon fantastisch.
Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt gerade wieder 1000 Gedanken. Oh, wir müssen aufhören. Ich fange an zu sprudeln. Kurzer Fact auch mit der Nasenatmung. Ich habe ja jetzt momentan ich habe zwei Gedanken sogar gerade. So ein Experiment, ich habe so eine Nasenklammer, so einen Nasendilator.
Stimmt, das habe ich gesehen. Erzähl mal.
Ich habe ja, man sieht das auch hier, also die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen es jetzt gerade nicht, aber ich habe sehr kleine Nasenlöcher und ich fand das ganz spannend, als ich mit Dr. Berntsen, so ein Neurowissenschaftler, der sich auch der Atmung, also der Funktionsweise von Atmung, vor allen Dingen aus der neurowissenschaftlichen Sicht mal genähert hat, total witzig, weil er hat sofort erkannt, keine 30 Sekunden, das war auch über Zoom, ich war da ja noch in Portugal. Aber du hast kleine Nasenlöcher, du musst Mundatmer sein. Ja, Punkt. Ne? Die Funktion, oder warte mal, use it or lose it. Ich habe meine Nasenlöcher nie wirklich benutzt, weil ich halt eben Mundatmer war. Ganz spannend. Und ich habe halt eben, ich habe das zwar immer gemerkt und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ich habe ein Upper Air Restriction Problem. Bedeutet, sobald ich mit der Nase versuche, schnell Luft zu ziehen und ich achte nicht drauf, dann sauge ich mir durch den Unterdruck, durch den Sog, die Nasenflügel an. Das heißt, ich limitiere sogar dann sofort meine Atmung durch die Nase. Deswegen war es natürlich für mich gerade im Ausdauersport, Radsport, einfacher durch den Mund zu atmen, weil die Nase war sowieso schon restricted. So, jetzt halte ich fest. Mein Zahnarzt oder einer meiner Zahnärzte, darüber haben wir übrigens auch einen Podcast gemacht, der heißt, glaube ich, irgendwas, Mundatmung macht Karies. Mhm. Als Zahnarzt hat er da auch verstanden, krass, da gibt es halt diese Upper Air Restriction, jetzt vielleicht nicht Nase, sondern das kann sich halt eben auf alles in den oberen Atemwegen übertragen. War für ihn interessant, wegen Schnarchen und. Mhm. Mein Zahnarzt war der Erste, der mir das benannt hat mit Upper Air Restriction.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, Alter, was für ein Freak bist du? Das kommt mir keiner sagen. Selbst einige Physios haben mich belächelt, wo ich mir gedacht habe, sogar Master of wo ich mir gedacht habe, Alter, ihr müsst es doch eigentlich wissen, ja, was für ein Problem ich hier habe. Nee,
warte, ich mach mal
wir haben es nicht ernst genommen. Und dann kommt schauen. Dann kommt so ein blöder Zahnarzt daher. Hafiz, das nimmst du mir nicht böse, ne? und sag mir etwas, was mir viele andere, die es hätten mir besser sagen müssen.
Ja.
Ja, hat mir das halt eben gesagt. Aber jetzt schweife ich gerade ab.
Ja, die da gar nicht drüber nachdenken, oder? Ich glaube, genau. Das ist der Punkt, dass du halt, man denkt immer so dieses so, Leute, wie kann das denn sein, dass ihr das einfach ausblendet?
Ja. Das ist eigentlich eine streng genommen eine Katastrophe.
Ja, genau. Und das meine ich halt so, dieses, dass wir einfach nur mal anerkennen, dass was wir so oft am Tag machen, Auswirkungen auf uns hat. Weil ich meine, es ist ja mittlerweile sogar teilweise auch, jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem super spannend, bewiesen, dass MundatmerInnen, Kinder, die durch den Mund geatmet haben und me included, unfassbar schiefe Zähne haben.
Me too. Me too.
Na klar. Na, und ganz ehrlich, es ist eigentlich jetzt auch nicht so, kann doch nicht sein. Weil wenn du 20.000 Mal am Tag irgendwo Luft, also, weil ich meine, Luft ist ja auch ne, ein gewisser Widerstand und so weiter und so fort. So, das macht doch was mit einem, ja, klar.
Vor allem die Zunge. Ne? Du darfst nicht vergessen, Die Zunge ist eines der stärksten Muskeln ever in unserem Körper. Scheiß mal auf Bizep und Gluteus Maximus und. Zunge, das hat keiner auf dem Schirm.
Ja.
Ne? So, und jetzt muss man überlegen, wo die Zunge halt eben bei einer Nasenatmung in der Regel positioniert ist und wo bei der Mundatmung. So.
Ja.
Und die Zunge ist für mich ein antigravitativer Muskel. Also er will eigentlich hoch oder er soll eigentlich hoch.
Ja. Ja.
Und da, wo die Zunge positioniert ist, in diesem, ich weiß nicht, wie das Maxilla oder wie ist es, Mandibula, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da macht es halt was mit dem Shaping des Knochens und darüber ist die Nasenhöhle. Ah.
Ja.
Ja.
Ja, also, und das ist halt, aber das finde ich das so cool, weil eigentlich ist es total logisch. Und das ist das, was mir halt so Hoffnung macht und was ich auch merke in meiner Arbeit. Wenn du es gut erklärst, dann können das die Leute auch saugut annehmen, weil es halt nicht so ist, wo man so denkt, so, okay, verstehe ich nicht, sondern es ist eigentlich mega logisch. Mhm. Nur es muss halt irgendwie kommuniziert werden, es muss gut erklärt werden, es muss irgendwie, es muss umgesetzt werden. Das fehlt noch, aber es ist logisch. Es macht alles brutal viel Sinn.
Und das ist auch der Grund, warum ich halt gesagt habe, Atmung ist geil oder das ganze Thema Gehen ist geil, weil es logisch ist. Dann gucken wir uns wieder Evolution an.
Ja.
Nochmal ganz kurz zum Nasendilator. Wenn ich das Ding ran, also fürs Training reinpacke, ne?
Ja.
Ich kann wunderbar geil durch die Nase atmen. Ich kann beim Training mich wegfetzen, noch und nöcher.
Ja.
Mit Nasendilator bin ich einfach nicht so platt, wie wenn ich den nicht drin habe. Musst du mal überlegen.
Ist es quasi einfach, dass das verhindert, dass dann so angezogen wird? Oder
genau, wie? Das war es schon. Ich kann echt geil durch die Nase atmen. Das ist crazy. Ja. Und Nasenatmung verstärkt wieder Nasenatmung. Das heißt, es hat eine ganz andere Auswirkung halt eben auf die Schleimhäute und. Die weiten sich halt, beziehungsweise ich habe mehr Raum, ja.
Ja, gut, genau. Nasenatmung ist sowieso. Also bei mir ist auch so, ich habe es richtig krass gemerkt, wie ich quasi leistungsstärker geworden bin durch Nasenatmung. Also wirklich und literally mehr Gewicht und.
Das so muss man einfach mal verstanden haben. Also ich kann wirklich, und dann ist es egal, was für eine Art von Training ich mache, nur durch dieses blöde Ding, also ich überwinde diese physiologische Einschränkung, die ich da habe mit diesem Ransaugen. Ja. Und ich fetze mich weg und ich denke mir so, es kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl gehabt, das erste Mal habe ich gedacht, so irgendwie hast du heute nicht richtig trainiert.
Ja.
So, und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und denke mir so, nee, du hast einfach einen ganz anderen Leistungsoutput.
Ja.
Weil ich kann da bei dem Training manchmal nicht durch die Nase atmen, weil ich so einen krassen Sog habe, ich muss durch den Mund atmen.
Ja.
Das werde ich Zeit meines Lebens wahrscheinlich haben, das Problem. Ne?
Ja, ja, warte mal. Weil, ne, wenn du jetzt ja das nutzt, dann wird sich das ja auch wieder dementsprechend vielleicht zurückbilden. Weil, Körper merkt, dass du es brauchst, der Körper ist ja fantastisch anpassungsfähig.
Ja. Ja, ich finde das halt einfach spannend, dass ich selbst als Coach und ich habe schon echt viel Plan im Kontext, also beziehungsweise im Vergleich zu anderen Coaches, was Atmung betrifft. Ich fühle mich immer noch klein, muss ich dazu sagen. Es gibt noch so viel zu lernen. Aber dass ich selbst ich diese Erfahrung machen musste, um zu verstehen, Alter.
Ja.
Theorie ist das eine, Praxis ist das andere.
Aber daran lernen wir doch am allermeisten.
Ja.
Und ehrlich gesagt finde ich das, also das ist auch so dieses.
Just do it.
Ja, und das Gefühl, immer noch nicht genug zu wissen, ist zum einen natürlich, ne, man muss auch immer wieder anerkennen, was man schon alles weiß, aber das ist das, was mich jeden Tag antreibt, weil ich immer denke, geil, da gibt's noch mehr, let's dive in. Also das ist ja auch irgendwie ein Treiber, ne, der einen immer wieder lernen und wachsen lässt.
Warte, ich muss dir auch kurz mal was zeigen. Kennst du das hier?
Grundlagendiagnostik und Therapie. Nee, tatsächlich nicht. Nee.
Guck mal ganz kurz auf das Bild. Ich erzähle dann den Zuhörern
Ja.
ganz kurz, was ich hier.
Ja.
Pass auf, ich habe hier ein Buch von, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen heißt, einem, ich glaube, Arzt aus Österreich oder Schweiz. Meyer heißt er, Mayr. Und er geht auf das Thema Verdauung ein und Körpermitte. Und du findest da drin auch Übungen vom oder Visualisierung vom Stack und. Und ich dachte mir so, krass, wenn ich jetzt das Thema Verdauung noch besser verstehe,
Ja.
kann ich dann auch nochmal einen besseren Beitrag zur Atmung leisten.
Ja,
Und ich habe
aber
zwei Bücher
kurz
davon.
Fun Fact zum
Ja.
Thema Verdauung. Ich habe, das wollte ich vorher sowieso eh noch ansprechen, aber das ist jetzt nochmal in dem Kontext auch ganz witzig. Ich habe einen Tänzer, einen Choreograf, trainiere ich, der zum einen auch das Gleiche mit der Hüfte hat wie ich. Den habe ich komplett schmerzfrei bekommen innerhalb von 3 Monaten. Ne? Also einfach weg, nichts mehr. So, Nummer 1 und Nummer 2, der hat mir im Nachhinein, der meinte, komm, dann irgendwann nach so, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen kam der in einen Call, weil den mache ich per Zoom, und meinte so, hey Pauli, kann das sein, dass das Training und die Atmung was mit meiner Verdauung macht? Und dann meinte ich so, ja, das kann sehr gut sein, erzähl mal. Und dann meinte er, normal, also für ihn war das normal, dass er maximal einmal in der Woche auf Toilette gehen konnte. Und
Aha.
seit er angefangen hat, mit mir die Atemübung zu machen, kann der jeden Tag auf Toilette gehen.
Und das war der zweite Gedanke, den ich eben hatte, weil du sagtest, Bewegung ist die tiefste Ebene von Bewegung. Und dann habe ich nochmal irgendwann ergänzt und nochmal sehr, sehr komplex. Und jetzt muss ich mal
Atmung
überlegen.
ist die tiefste Bewegung. Ja.
Genau, was habe ich gesagt? Habe ich mich versprochen?
Bewegung ist die tiefste Bewegung. Aber Atmung ist die
Atmung
tiefste
meine ich,
Ebene
genau,
von, ja,
sorry.
genau.
Und jetzt habe ich dieses, ich habe so ein MRT im Kopf. Vielleicht kennst du das auch, so ein Live-MRT-Video. Da siehst du
Ja.
Atmung. Und dann siehst du
Ja.
nur, wie das Zwerchfell die Organe runterdrückt. Das
Ja.
heißt, mit jedem Atemzug, und du
Yes.
hast ja eben gesagt,
Yes.
20.000 Mal am Tag.
Ja.
Achsenskelett wird verschoben.
Ja.
Das heißt, wir haben Einfluss auf das, auf die Wirbelsäule,
Ja.
auf die Rippen, auf das Becken
Auf
und dann
alles.
diesen ganzen Organ.
Ja.
Und deswegen ist eigentlich ganz streng genommen Atmung deutlich, da passiert mehr Bewegung, als wenn ich einen Squat mache.
Ja, 100%.
Das ist doch crazy, oder?
Ja, und das ist so, verstehst du, das ist wirklich, wirklich krass, weil Fluid Management, ne, was passiert, ne, du arbeitest so, die Atmung
Lymphfluss.
arbeitet ja auch gegen die Schwerkraft, das ist ja auch so dieses Ding, Atmung, Kombi, also da kann man jetzt ja komplett ausrasten, aber was einfach nur wichtig ist zu verstehen, um jetzt die Leute nicht komplett brain zu fucken, ist einfach, dass bei Atmung passiert brutal viel und es ist der Anfang von Bewegung. Und das beeinflusst literally alles. Das
Absolut.
heißt, alleine nur deswegen. Und ich möchte ja gar nicht sagen, hey, ihr atmet alle falsch. Ich möchte nur, dass man dem quasi Aufmerksamkeit schenkt und sich einfach bewusst macht, was das für einen Einfluss hat auf alles.
Boom. Also spätestens jetzt haben wir euch.
Weißt
Absolut, absolut.
du, das reicht ja schon so. Start focusing a little bit on your breathing. That's all we want.
So, ich glaube, wir haben jetzt von 100 Leuten 100 gecashed, saved. Lass uns noch einmal, weil ich möchte jetzt die Zuhörer und Zuhörer nicht dumm sterben lassen, weil wir jetzt ein bisschen gespoilert hatten mit dem Hüftbeuger. Du hattest ja
Ja.
schon mal das geile Beispiel genannt mit der Beinrückseite, mit den Hamstrings.
Ja.
Was bedeutet das, wenn die vielleicht kurz sich anfühlen, aber eigentlich gar nicht kurz sind? Geh da nochmal,
So
Entschuldigung für
geil,
die
diese.
Spannung hier.
Ja, was ist das?
Ja, ich habe hier irgendwie was eingestellt, ohne dass ich es eingestellt habe bei Zoom. Und
Ja,
jedes
das ist
Mal,
immer so, auch wenn du den hier machst, kommt
wenn ich
irgendwas.
gewisse Handbewegungen mache, dann kommen da
Ja,
irgendwelche
ja.
lustigen animierten Geschichten.
Technik, die erfreut.
Warte, so. Kommt da noch was? Na, jetzt hat sich das
Ja,
ausgelacht.
doch.
Technik. Okay, Thema Hüftbeuger, weil das ist ja auch so ein Thema. Genau, da kam ja nochmal bei dem Beitrag, was MTMT da nochmal gespoilert hatte von der
Ich glaube, es
SAZ.
war Süddeutsche,
Die
ja.
Deutsche. Wir lassen jetzt mal diese Schlacke da im Hüftbeugerkomplex weg, aber dieses ganze Dehnen, vielleicht was, wenn man das Thema Atmung sich anschaut, eventuell nachhaltiger sein könnte, als nur den Hüftbeuger, als den Bösewicht anzuschauen und den die ganze Zeit nur zu malträtieren. Weil er vielleicht zu kurz ist. Wir hatten jetzt eben das
Genau.
Beispiel von einem zu langen
Ja.
Hamstring, also Beinrückseite,
Ja.
wie er uns da quasi ein bisschen ins Boxhorn jagen kann. Jetzt überträgst du das einmal nach vorne.
Genau, aber es ist im Endeffekt ja wirklich same, same. Ne? Das ist wieder dieses Position diktiert Funktion-Ding. Also im Endeffekt, um es wirklich einfach simpel zu sagen, es macht halt einfach keinen Sinn, irgendwas zu dehnen oder zu malträtieren, wenn man sich nicht davor die Position angeguckt hat. Und ich glaube, das ist einfach ein Grundsatz, so dieses, geh doch erstmal, die Muskeln hängen ja irgendwo dran, so, und sind ja irgendwie von A nach B. Das heißt, guck dir doch erstmal A und B an, bevor du dann irgendwas mit dem Muskel versuchst zu verändern. Mhm. Weil, wenn wir eine Position haben, die in der Endrange ist, dann macht es einfach gar keinen Sinn, einen Muskel zu dehnen oder sonst was zu machen, so. Und dementsprechend, wenn du jetzt so das Thema Atmung ansprichst, würde ich wirklich einfach sagen, so dieses, ne, guck, dass du durch die Atmung, also dass du einfach wieder diesen Stack findest, das Becken und Brustkorb in eine gesteckte, also übereinander gestapelte Position kommen. Schau, dass du wieder Luft durch den kompletten Torso bekommst. Und dann hat sich das Hüftbeuger-Problem erledigt. I will promise. Das ist halt einfach witzig, der Punkt. Ne? Mhm. Weil dann ist einfach das Problem ist dann gegessen. Wenn das Becken wieder in eine neutrale Position kommt und der Hüftbeuger wieder lang und kurz werden kann und einfach vor allem wieder chillen kann, dann ist das Problem erledigt.
Kennst du eigentlich das Bild? Ich weiß gar nicht mal, in welchem Kontext ich das gelernt habe. Das war auch irgendwo, oder nicht gelernt habe, aufgeschnappt habe. Auf jeden Fall im Kontext von Bewegung. Dieses Prinzip, versuch eine Kanone in einem Boot abzuschießen.
Ja.
So, und so stelle ich mir das halt eben vor mit dem Hüftbeugerkomplex. Wenn der ganze Bauchraum, da sind wir wieder bei Atmung und Stack, wenn der halt so lax ist,
genau,
und ich schieße die Kanone ab, also ich will jetzt quasi das Potenzial vom Hüftbeuger hochfahren, ja, das verpufft. Beziehungsweise er wird in dem Fall dann halt eben kurz arretiert bleiben.
Ja.
So, gehe ich aber jetzt daher und installiere darauf halt eben eine solide Basis. Also ich baue jetzt die Kanone oder ich setze jetzt auf Land, dann kann die halt voll abfeuern.
Aber das ist ein klares Position-Diktiert-Funktion-Thema, finde ich. Also Hüftbeuger ist wirklich zu 100% Position-Diktiert-Funktion. Mhm. Ne? Wo man einfach, wenn wir uns nicht das Becken anschauen und nicht den Brustkorb anschauen, dann brauchen wir eigentlich gar nichts anschauen, meiner Meinung nach. Weil das ist halt die Grundlage.
Voll. Also wir sind wieder bei Gravity.
Genau, und das ist wirklich das der Punkt. Und das ist auch, warum ich sage, wenn du Becken und Brustkorb nicht im Check hast, brauchst du nicht anfangen, Beweglichkeitstraining zu machen. Weil das Allermeiste wird sich durch Position regeln. Hm. Und weißt, erst dann kannst du anfangen zu gucken, hey, wo kann ich denn jetzt irgendwie noch sinnvoll mir mehr Beweglichkeit holen? Aber in der richtigen Position, weil das ist wieder ich als Beispiel. Ich habe viel zu viel Beweglichkeit in jeder Struktur meines Körpers und es bringt mir nichts. It's a pain in the ass. Also, ne, das ist auch so, Beweglichkeit ist auch nicht immer geil. Mhm. Es ist immer im Kontext. Für was? Warum? Wann? Für wen?
Mhm. Weißt du, was ich gerade mache?
Sag mal.
Und ich glaube, da kann jeder dann für sich selber spielen, vor allem, wenn es dann eben sportspezifisch wird. Ich habe Bock auf, jetzt erschlag mich nicht, auf Stretching.
Ja.
Aber pass auf, mir geht es gar nicht um das Stretchen per se oder um die Zielmuskeln per se, sondern mir geht es darum, in gewissen Verwindungen zu atmen. Ja. Ich nehme dann zum Beispiel eine Position ein, die ich noch von damals kenne, vom Capoeira, so ein High Kick. Mhm. Leg dann mein Bein auf die Stange, gehe dann in die Position rein, als ob ich so einen Kick gerade machen möchte, nur gerade festgefroren in dieser Position. Ja. Und dann spiele ich mal mit der Atmung. Das heißt, ich versuche dann da in eine schöne Ausatmung zu gehen, schöne Kompression. Das heißt, ich bringe den Stack rein, obwohl der nicht wirklich, ich bin da nicht gestackt, weil ich dann in dieser Position irgendwie verwunden bin. Aber ich versuche eine gewisse Grundspannung zu halten und versuche Räume zu schaffen und gerade in die Lateralen, also in den seitlichen Teil des Brustkorbs, da fetzt mir da alles.
Voll.
Und bekomme dann innerhalb von 2, 3, 4 Minuten, je nachdem, wie lange das Nervensystem braucht, bekomme ich dann einen Release und ich fühle mich dann plötzlich wie Gott, was die Beweglichkeit betrifft. Dabei habe ich gar nicht gestretched per se, sondern ich habe einfach nur, und da sind wir wieder auch bei der Uridee von Yoga, eine Position eingenommen, habe diese Position einfach in der Atmung für mich erobert.
Ja.
Und schon ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wenn ich jetzt zum Beispiel diese Pose oder diese Bewegung im Capoeira eingesetzt hätte, dass ich da viel leichter reinkomme, weil ich nicht gegen meine eigenen Restriktionen hätte kämpfen müssen.
Ja, voll. Und weißt du, der Punkt ist ja auch, also weil ganz ehrlich, wenn wir ordentliches Krafttraining über die Full Range of Motion machen, ist es halt auch Stretching Deluxe. Ne? Also es ist ja, gar nicht so,
dass dazu.
Ja. Also das ist ja auch der Punkt. Also wenn wir ordentlich trainieren, dann gehen wir ja auch über die Full Ranges of Motion. Aber dafür, die müssen wir erstmal reinkommen. Und da wären wir wieder bei der Position. Und das ist halt einfach immer dieser Punkt. Wo fängt's an? Und das ist halt immer so dieses so, lern atmen, finde dein Becken und dein Brustkorb, was connected ist mit Atmung. Und dann trainier über die Full Range of Motion, die du dann hast, weil du Neutralität gefunden hast. Und dann kannst du ja auch stundenlang in deiner Max Exzentrik chillen, dann hast du deinen Stretch. So. Mm, mm. Aber es ist halt die Frage, was muss davor da sein?
Voilà. Aber bedacht.
Ne?
Das ist auch der Grund, warum mir Krafttraining wieder Spaß macht. Ich habe mir ja damals immer gesagt, so war auf gar keinen Fall mehr, ich will auch nie wieder so schwer werden, das ist voll dumm und du baust dir wieder da einen goldenen Käfig.
In dem Kontext wäre Gravity Gains.
Jetzt mache ich richtige Gravity Gains. Und das ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Bein da drauf lege für diese eben genannte Atem-Stretch-Übung, ich mache kein Stretching per se für die Beinrückseite oder Adduktoren oder sowas, aber
genau.
Ich werde trotzdem beweglicher. Das ist das Spannende. Ja. Also das Bein jetzt drauf zu kriegen, ist teilweise leichter für mich als damals, als ich noch super viel passives Stretching gemacht habe. Und ja, das ist halt total witzig.
Ja.
Ich mache dafür eigentlich nichts.
Same hier, ja. Ich habe mich, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr gedehnt und bin gefühlt beweglicher denn je. Aber warum fühlt sich das so gut an? Weil ich halt kraftvoll beweglich bin und nicht, ich hänge irgendwo drinne beweglich.
Aber dann hast du wieder den Beweis, Muskeln sind elektrisch. Das heißt, das Nervensystem gibt dir die ganze Zeit eine Freigabe.
Ja.
Weil du halt eben auch dich effizient durch Raum und Zeit bewegst.
Weil ich safe bin.
Genau.
Verstehst du? Das ist der Punkt, dadurch, dass ich diese Range of Motion in einem safen Umfeld erreiche, sagt der Körper so, you can do it. Mhm. Und es ist nicht so dieses so, ich baller mich da rein und kann sie, aber own sie eigentlich nicht.
Genau. Ein paar Stunden später schon wieder weg.
Hab das genau. Ja, 100%. Und das ist ein richtiger Waste of Time. Und das ist ehrlich gesagt, finde ich, ein Riesenpunkt, weil wir haben, Zeit ist ein Riesenfaktor. Und wenn wir jetzt mal mit unsere Kundinnen anschauen, die trainieren, wenn wir Glück haben, 2-3 Mal die Woche. Und dann haben wir schon richtig Glück. Ne? Mhm. So die meisten eher so 1-2 Mal die Woche. Und dann ist einfach für mich als Coach die Frage, was ist am effizientesten, wenn die einfach nur Summe X an Zeit zur Verfügung haben. Und da ist halt bei mir selten bis nie Stretching und Black Row drin.
Mhm. Black Row sowieso nicht. Wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich da damals
verfügung. Genau, und aber das ist
unfassbar.
Ja, voll.
Oh Mann.
Ja, und das ist einfach, weil es gibt einfach, es, und das ist der Punkt, weil so diese, wir wollen natürlich Beweglichkeit und Kraft und alles das haben, aber die Frage ist, wie kommen wir da effizient hin in der Zeit, die wir zur Verfügung haben? Und es ist unrealistisch. Weißt du, wenn du einen Hochleistungssportler hast, der 7 Tage die Woche Sport macht, hey, dann kann der auch mal ein bisschen auf der Blackroll rumdullen, um einfach da irgendwie runterzukommen, wenn es ihm hilft. Mhm. Aber wenn du halt jemand hast, der irgendwie 2 Mal die Woche trainiert oder vielleicht sogar nur 1 Mal in der Woche zu dir kommt, so dann werde ich den mitnichten 20 Minuten auf die Black Roll legen oder irgendwie Static Stretching machen, weil das einfach nicht das ist, was den weiterbringt in der Zeit.
Voll.
Und da wären wir wieder beim Kontext.
Boah, wir müssen uns stoppen.
Puh, wir haben auch jetzt schon wieder, was haben wir? 1,5 Stunden?
Also eigentlich wollte ich gar nicht so lange mit dir quatschen, aber das hat sich sehr gut angefühlt, deswegen danke dafür.
Voll.
Ich würde jetzt einfach was sagen, damit wir jetzt die Zuhörer und Zuhörer nicht so erschlagen, dass wir zum Ende kommen. Hast du noch etwas, wo du sagst, keine Ahnung, irgendwie einen coolen Leitsatz, eine coole Erkenntnis von deiner Seite oder eine Buchempfehlung oder irgendwas, wo du das Gefühl hast, so wenn ich das jetzt den Leuten nochmal mitgebe, dann könnte das vielleicht deren Journey bereichern.
Zum Thema Atmung, ne?
What else kann auch was anderes sein, was, keine Ahnung, dann irgendwann dahin führt auf das Thema Atmung. Und wenn es Mindset ist, vielleicht muss man ja auch erstmal da aufräumen, um die Leute erstmal empfänglich zu machen für Dinge, wo sie vielleicht sonst sagen so, was soll ich damit, ist doch mir zu esoterisch. Wir wissen mittlerweile, es ist nicht mehr esoterisch, aber wir verstehen, warum super viele Dinge, die vorher diesen Esoterik, das Esoterik-Fähnchen haben, funktionieren.
Voll, ja. Genau, aber ich glaube, das ist wirklich, also das, was ich auch vorher schon erwähnt habe, ist wirklich so einfach dieses so, fang einfach mal an, auf die Atmung zu achten und beobachte dich einfach mal selber mit deiner Atmung, bei deiner Atmung, weil ich habe immer so das Gefühl, dass Wahrnehmung der allererste Schritt ist für Veränderung und einfach mal wahrzunehmen, wie viel atme ich denn durch die Nase, wie viel atme ich denn durch den Mund, das sind so einfache Sachen, wo atme ich denn hin, fällt mir Atmen leicht, fällt mir Atmung schwer, einfach mal so beobachte dich im Alltag und beobachte dich beim Atmen. Das ist wirklich was, was ich jedem mitgebe, der auch irgendwie im Ersttermin ist, weil da kommen die krassesten Erkenntnisse bei raus und die krassesten wirklich Wahrnehmungen und Stories, weil die Leute plötzlich einfach merken, was sie dann den ganzen Tag eigentlich tun.
Oh, da muss ich nochmal kurz was reinschmeißen. Danke erstmal für deine Gedanken. Weil du sagtest, so, da kann sich einiges verändern, wenn du schon Bewusstsein auf die Atmung lenkst, wo du vielleicht vorher kein Bewusstsein gelenkt hast. Ich habe einen sehr guten Freund, er selber auch Physio. Wir haben ein bisschen über Atmung gesprochen. Er hat auch ein paar Übungen mitbekommen von mir. Und er bouldert gerne, aber er hat gleichzeitig auch ein bisschen Höhenangst.
Spannend.
Seitdem er diese Atemübung gemacht hat, konnte er sich quasi regulieren und seine Höhenangst überwinden. Wie witzig ist das bitte?
There we go. Warum? Weil Nervensystemzugang direkt.
Abgefuckt. Ja. Und der rief mich dann irgendwann an und sagte, hey, man, weißt du, was gerade passiert ist? Ich war bouldern und war da irgendwie in meinem Tunnel drin und bin dann einfach über mein normales Maß hinausgeklettert und mir ist dann erstmal oben bewusst geworden, oh, okay, krass. Ja. So, der war bei sich.
Ja, und das ist der springende Punkt, das wollte ich gerade sagen, wenn du bewusst atmest, bist du bei dir, weil das ist vielleicht auch noch so ein schöner Satz, du kannst nicht für morgen voratmen und du kannst auch nicht für gestern nachatmen, wenn du atmest, bist du im Hier und Jetzt.
Bumm.
Das ist einfach Fakt.
Gut, dann machen wir das jetzt so. Wir machen jetzt hier Schicht im Schacht und alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, die machen jetzt quasi mal oder die nutzen jetzt die Zeit nach diesem Podcast für 5 Minuten, 10 Minuten, wenn es natürlich das die Umgebung hergibt und einfach mal ganz bewusst, vielleicht mit einer coolen Mucke, durchzuatmen, beziehungsweise einfach mal Fokus auf die Atmung zu lenken und im Moment zu sein, einfach mal reinzufühlen. Dann danke ich dir, Paulina, für diesen sehr wertvollen Austausch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso, vielen, vielen Dank.
Und wenn die Zuhörer Bock haben und Zuhörerinnen, von dir mehr zu erfahren, wo kann man dich überall finden?
Am allerbesten im Moment tatsächlich auf Instagram über Paulista Fit. Da ist im Moment am meisten los. Ich habe auch eine Website, findet man auch auf der Instagram-Seite. Aber bei Instagram bin ich schon relativ aktiv. Und genau, alle andere Energie fließt im Moment wirklich in mein Studio. Also
perfekt. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das gut funktioniert und dass das eine geile Begegnungsstätte ist für Menschen, die Bock haben, ihre Sphären zu sprengen. Ja, dann packen wir mal alles von dir hier unten in die Shownotes rein. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörer und Zuhörerinnen. Habt eine geile Zeit. Peace and out.